rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer. Ich sag das extra immer so, weil ich so ein Bild herstellen will, so dass ihr gerade so die Tür aufmacht, irgendwie eure Schuhe auszieht und dann einfach zu uns reinkommt in das kuschelige Herrenspielzimmer. Ich stelle mir das vor wie so eine Gaming-Höhle, so richtig mit Bar, und wir stehen dann da und ihr kriegt einfach so ein leckeres Getränk, fläzt euch aufs Sofa und, keine Ahnung, guckt eine Serie oder zockt mit uns. Hallo, ihr Lieben, der Sascha hat gerade kurz vor der Sendung abgesagt. Ist ein bisschen ärgerlich, aber was will man machen? Ich glaube, sie sind kurzfristig in Urlaub gefahren für ein paar Tage. Ist halt so, kann man nicht ändern. Müssen wir so hinnehmen. Und jetzt habe ich gedacht, irgendwie, wen kriege ich jetzt kurzfristig? Wer ist immer da und liefert? Maris. Schön, dass du da bist.
Hi, ich bin Maris.
Ja, Roboter Maris wieder. Claes ist natürlich auch da, wie immer, die Zuverlässigkeit in Person. Claes, auch schön, dass du da bist.
Ja, ich habe weiterhin nur einmal den Podcast verschlafen. Ja. Bin beeindruckt.
Ja, du bist besser als Drunken früher in der WoW-Nacht, ne? Der hat öfter mal eine Sendung verschlafen. Es ist so.
Ist auch schwer hinzukriegen, diese unchristliche Zeit, wann wir aufnehmen, 17 Uhr sonntags oder so. Da schläft man ja.
Ja. Ich habe auch überlegt, ob wir die Zeit mal verändern. Wär's dir auch lieber, Claes, wenn wir das ein, zwei Stunden früher machen würden oder lieber spät? Ich meine, später geht ja nicht wegen Football, aber wenn ich jetzt sagen würde, wir machen das okay, alles klar.
Also,
ist mir wurscht. Das weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll.
Ändert sich ja jede Woche, wie ich wach bin irgendwie.
Ja. Was zockst du? Ich habe letztens deinen Stream reingeguckt, da zocktest du wieder TFT. Hast, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, dass du so langsam wieder anfängst, weil das nächste große Ding demnächst, glaube ich, Anfang des Jahres wieder ansteht. Oder hast du ein geiles neues Spiel am Start?
Nee, ich spiele Full TFT bis Januar wahrscheinlich.
Also bist du immer noch so frustriert oder geht's jetzt gerade wieder?
Oh, ich hatte eine kleine Downtime vor 2 Tagen. Da bin ich ganz runtergetroppt, aber jetzt läuft's wieder.
Bist du eigentlich auch jemand, der, wenn er so in Anführungsstrichen cholerisch ist, also cholerisch weiß ich nicht, aber dass du dann auch Sachen kaputt machst? Oder bist du nur jemand, der dann lamentiert?
Nee, okay. Noch nie irgendwas weggeschmissen, Maus oder Controller oder so, ist mir noch nie passiert.
Ah, dann bist du besser als ich, weil ich habe das war vor allen Dingen, als ich kleiner war, so, wenn ich mich so vergesse in so einem Spiel, und das war bei mir immer nur bei FIFA der Fall, weil bei FIFA gerade früher immer den Eindruck hatte, so, man wird verarscht von der KI oder vom Computer. Da habe ich wirklich Joysticks kaputt getreten, kann mich dran erinnern. Meldest du das bei dir? Hast du auch mal aus dem cholerischen Gaming-Erlebnis irgendwas kaputt gemacht?
Aber sowas von, ich habe FIFA gespielt, 2 Jahre lang.
Ich sag doch, FIFA ist das Game, wo man das macht, ne? Das ist so.
Ja. Ich habe sämtliche PlayStation 1-Controller gegen die Wand geschmettert.
Ihr seid seltsame Menschen. Das Maximale, was passiert, ist, dass ich auf den Tisch haue, so bam, ne? So ein Aufstampfer, aber das ist dann auch das Maximum.
Also ich bin da cholerisch veranlagt. Ich habe das von meiner Mutter. Also ich weiß nicht, ob man mir das so als jemand, der so in meiner Community ist und mich jahrelang verfolgt, ob man mir das zutraut oder ob man mich vielleicht als besonnenen Lehrer wahrnimmt. Aber wenn ich so, bei mir ist so eine rote Linie im Kopf, wenn die überschritten ist, dann vergesse ich mich. Ja, also dann, im Nachhinein ist mir das immer mega peinlich irgendwie. Ich weiß noch, meine letzte Lebensabschnittsgefährtin hat immer gesagt, bist du eigentlich völlig geisteskrank? Und es war mir im Nachhinein immer so peinlich. Aber also wenn ich diese rote Linie im Kopf überschritten habe, dann bin ich so in so einer Wut gefangen, dann vergesse ich jede Vernunft und also.
Bei mir ist anders. Also erst werde ich richtig tilt. So, wenn's kurz schlecht läuft, so ein Spiel ist okay, dann denke ich mir, oh meine Güte, ey. Bei 2, 3 Spielen dann, wenn's irgendwie so eine Zeit lang läuft, dann werde ich tilt. Und dann kommt irgendwann der Punkt, der ist gefährlich, wo ich dann einfach denke, ach fuck.
Bitte, also bist du eher ruhig?
Ich werde super ruhig, ich rede dann teilweise ein ganzes Spiel nicht mehr, auf dem Stream wohlgemerkt. Bin dann die ganze Zeit so, einfach nur so, ach Gott, erlöse mich, was ist das hier? Also ich werde dann ganz ruhig und dann muss ich irgendwann aufhören. Oder ich krieg die Kurve, aber ja, ich werde nicht wütender sozusagen, ich werde nur...
Wäre mal spannend, was die Community dazu sagt. Liebe Community, schreibt mal in die Comments, habt ihr auch solche Momente, wo ihr euch völlig vergesst in so einem Spiel? Wann, also ist es bei euch auch FIFA oder gibt's noch andere typische Spiele, wo ihr sagen würdet...
League of Legends.
Okay.
Ja, League bestimmt, ja.
Ja, wo man sich so völlig vergisst, weil man irgendwie sich so mega verarscht fühlt. Okay, gibt's da noch so ein... Also bei mir war's immer nur FIFA. Also das ist wirklich... Aber FIFA war auch schon immer so bescheuert. Also gerade was so so Bugs angeht, wo du komische Tore kriegst oder dieser, wie heißt es, dieses Momentum-Modus, wo EA jahrelang abgestritten hat, dass den gibt und dann irgendwann irgendwie in dem Code das was gefunden wurde, was nämlich genau das macht, dass immer der zurückliegt, irgendwie mehr Glück in Anführungsstrichen im Spiel hat oder das Spiel quasi für ihn arbeitet, wie dem auch sei. Also ja, ich habe das aber auch bei keinem anderen Spiel, also wo ich so ausgetickt bin, ist krass. Schreibt mal in die Comments, wie es bei euch ist, ihr Lieben. Ja.
Ich tilte lustigerweise nur in Spielen, in denen ich mich extrem gut finde. Ich bin der entspannteste Mensch der Welt, immer wenn ich mich, wenn ich das Spiel noch nicht ganz verstehe, sozusagen, ne? Oder wenn ich denke, dass ich nicht absolut top bin. Zum Beispiel in Fortnite.
Hängt das vielleicht an dem hohen Anspruch, den du an dich selber hast? Dass wenn du das Gefühl hast, du bist im Spiel sehr, sehr gut, dass du dann anfälliger bist für solche Ausraster?
Es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Ja, also es gibt halt mehrere Gründe dafür. Also zum einen spiele ich halt auch Games mit RNG, nicht wahr? Und an irgendeinem Punkt bist du halt gut genug, zumindest denkst du das, eventuell ist das auch, ne, ein bisschen Überschätzung, aber dass du halt die Sachen, du bist einfach besser als die anderen, das denkst du. Und dann verlierst du und du weißt warum und du sagst, es ist Bad Luck, dann ist es halt ungerechtfertigt. Aber das klappt halt nur, wenn ich wirklich, also das klappt eigentlich nur in Hearthstone und in TFT sozusagen bei mir, wo ich richtig tilte. In allen anderen Spielen bin ich ultra entspannt. In Fortnite, keine Ahnung, da hätte ich nie tilten können. Oder selbst in League kann ich schwer tilten, weil ich halt weiß, ich bin eh nicht so gut. You know? Ich meine, worüber soll ich tilten? Ich weiß ja, dass andere Leute besser sind als ich. Jetzt haben sie mich halt getötet. Ja, schade, passiert.
Bei mir passiert das auch hauptsächlich in Spielen, wo ich denke, dass ich besser als alle anderen bin. Deswegen passiert es ja auch in fast allen Spielen.
Ja. Bei dir verständlich.
Diese Pause war gewollt gerade. mich würde mal deine Einschätzung, Clays, zur Schach-WM interessieren. Da hat ja Magnus, wie heißt er? Magnus
Carlsen.
Carlsen wieder sehr souverän, wie man liest. Ich habe es ja nur in der Presse verfolgt, seinen Titel verteidigt. Gefühlt ist der seit 100 Jahren Weltmeister. Und so als jemand, der da nicht so viel Ahnung von hat und das immer nur so ein bisschen verfolgt, so sagen würde, gibt's auch niemanden, der irgendwie ihm aktuell das Wasser reichen kann. Was ist deine Analyse der Schach-WM?
Ja, ich habe jedes Spiel gesehen. Einige so semi-live und die anderen zusammengefasst. Aber halt war eine super lustige WM bis zu Game 6. Also, naja. Classic Schach hat das Problem, dass alles unentschieden ausgeht in der Regel. Bei den besten Leuten. Deswegen hatten wir zum Beispiel ja gegen Caruana, da waren ja einfach 12 Game unentschieden bei der letzten WM. Und dann haben sie im Tiebreaker gespielt. Dann wird's halt einfach schneller von der Zeit, ne? Dann kommt Blitzformat oder erst Rapid und dann theoretisch sogar noch Blitz, glaube ich. Und die ersten 5 Spiele sahen wieder so aus. Nepo war halt gut drauf und dann kam halt dieses Spiel 6, was ihn einfach so gebrochen hat. Also in Spiel 6, da hatten halt beide ihre Chancen zu gewinnen. Es wurde super, super, super kompliziert. Das ist das längste Spiel, was je gespielt wurde bei einer Schach-WM. Irgendwie 145 Züge am Ende oder 137 oder irgend sowas.
Was ist das für ein Zeitfaktor dann? Wie lange dauert das dann, wenn das so viele Züge sind? Also jetzt in Echtzeit? Also
bei der WM hast du 2 Stunden für die ersten 40 Züge jeder. Ne, also 2 Stunden, einfach nur 120 Minuten, bis jeder 40 Züge gemacht hat. Dann kommt eine Stunde drauf für die nächsten 20 Züge. Und dann gibt's pro jeden Zug nochmal extra Zeitgutschrift nach Abzug 61. Das waren zumindest die Regeln bei der WM jetzt. Das heißt, die hatten in dem Spiel, glaube ich, beide über 3,5 Stunden am Ende. Also reine Spielzeit sozusagen auf ihrer Seite. Also insgesamt ging das Match über 7 Stunden. Und ja, Nepo, also sie hatten beide gute Chancen. Nepo hatte ein Winning Play, Magnus hat nicht geplandert, aber Magnus hat den besten Zug nicht gesehen, womit er zwischendrin hätte gewinnen können. Und dann hätte Nepo gewinnen können und es ging hin und her. Und ja, dann halt nach 8 Stunden verliert Nepo, weil Magnus da halt aus dem Spiel irgendwie den Sieg rausholt in seiner Manier. Ja, und dann ist Nepo einfach zusammengebrochen. So, das hat man, glaube ich, auch selten gesehen bei einer Schach-WM. Ich meine, ich bin jetzt nicht der erfahrenste Schachgucker aller Zeiten, aber ich glaube, sowas ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil er hat ja dann einfach von den nächsten 4 Spielen 3 verloren. Oder von den 5 Spielen 3.
Warte mal. Aber wie kann das sein? Ich kann mich da überhaupt nicht reindenken, ne? Aber im Prinzip.
Also jetzt wollte er nicht mehr, das hat man gesehen.
Klugscheißer Krömer, trotz der Tatsache, dass du dann, also ich meine, dass sowas in einem Sport wie zum Beispiel Tennis passiert, wenn du irgendwie so einen wichtigen Punkt, der dann ein Satzball ist, nicht machst oder so, kann ich ja irgendwie so psychologisch mich reindenken. Gut, ich war selber Tennisspieler, ist vielleicht auch ein Blöd, aber weißt du, dass du dann dich nicht wieder, also dass du dann das mit dir rumschleppst, weil es ja gleich weitergeht. Aber im Schach ist ja so, Du kannst ja, keine Ahnung, wie viele Stunden bis zum nächsten Spiel darüber nachdenken, was da passiert ist. Wie kann das sein, dass jemand dann so zusammenbricht in einem Spiel, wo ja jede Partie wieder von vorne beginnt quasi?
Ja, also keine Ahnung, du spielst es gegen Magnus, von vielen jetzt mittlerweile anerkannt als wahrscheinlich der beste Spieler aller Zeiten. Noch über Kasparov. Von vielen zumindest, gibt es bestimmt Unterschiede. Die Goat-Diskussion hast du ja in jedem Sport, auch in Schach. Aber und du weißt, der gibt eigentlich nie ein Spiel ab im Classic Mode, ne? Es ist so schwer, ihn zu besiegen. Und du verlierst halt das eine Spiel und dann wird's schon mal schwer, weil jetzt musst du irgendwie ein Spiel gegen ihn gewinnen, um auszugleichen, ne? Und dann machst du halt einen Fehler danach. Also es ist auch nicht, ich meine, am Ende des Tages verliert er einen Bauern. Das ist ein Fehler, ne? Also das ist der entscheidende Fehler praktisch. Und dann verliert er das zweite Spiel halt auch. Das war auch wirklich nicht der beste Zug. Selbst Leute aus meiner Community haben den gesehen. Und er sagte danach auch selbst, er hat sich entschuldigt bei der Pressekonferenz und hat gesagt, keine Ahnung, das war nicht mal großmeisterwürdig, dass ich den Zug nicht gesehen habe. Und ja, dann bricht er komplett zusammen. Im nächsten Spiel stellt er seinen Läufer ein. Völlig absurd. Also sowas passiert es passiert auf Großmeisterniveau einfach nicht, ne? Dass du einen Läufer einstellst, das passiert einfach nicht.
Was heißt denn einstellen? Genau.
Naja, er hat ihn geblundert, er hat ihn einfach verloren. Also ohne irgendeinen Counterplay.
Ach so,
er hat
okay.
ihn einfach so hingestellt, dass Magnus zwei Türme gezogen hat und danach war der Läufer weg, ohne irgendwelche Rückgewinne oder irgendwelche okay. Druck. Oder du hast ja. nichts dafür bekommen, er hat einfach einen Läufer verloren. Und das war schon sehr, sehr weird. Also Anish Giri zum Beispiel ist einer der absoluten Topspieler. In seinem Cast hat gesagt, er kann sich das nicht vorstellen. Wie passiert das? Und alle sind sich halt einig, dass Nepo viel, viel besser ist, ne? Nepo ist ja auch so ein Hassgegner von Carlsen gewesen, die betteln sich ja seit ihrer Kindheit und Magnus hatte ewig lange nie Nepo besiegt und Nepo gilt so ein bisschen als, ja, als faul lange Zeit, ne, also der hatte Potenzial ohne Ende, vielleicht ähnlich wie Magnus, aber hat nicht so viel arbeiten wollen und das zeigt es vielleicht auch in der WM jetzt, dass er einfach nicht dieses Siegergehen so krass hat, weißt du, dass er dann mehr oder weniger aufsteckt, weil er sagt, ne, ja. Also schon sehr seltsam, so viel hat er halt noch nie gemacht. Er war auch sehr gebrochen in den Pressekonferenzen. War zwar sportsmanlike, aber man hat schon gemerkt, dem geht's
nicht gut. Aber solche Spieler gibt es, ne? Das gibt es in allen Sportarten, wo man sagt, also wie gesagt, Tennis wäre für mich irgendwie immer so das Beispiel, wo man sagt, der hat ein unglaubliches Potenzial, ein Riesentalent, aber der verliert immer die wichtigen Spiele. Das heißt irgendwie, der ist dann, wie nennt man das, im Kopf nicht stark genug irgendwie. Zum Beispiel Boris Becker war so ein Beispiel dafür irgendwie, genau das Gegenteil. Der immer, wenn es drauf ankommt, da war, der unglaubliche Spiele nach unglaublichem Rückstand noch gewonnen hat. Und da gibt's aber so, das war Spanien im Fußball lange Zeit. Da haben immer gesagt, diesen Favorit, aber die haben nie was gewonnen. Immer wenn es drauf ankam, haben die verkackt irgendwie. Das war ganz, ganz lange so.
Das ist bei Nepo ja nicht so, ne? Also zum Beispiel einfach zur WM zu kommen im Schach ist halt ein riesiges Achievement.
Wie wird eigentlich der, also beim Wrestling würde man sagen, der Number One Contender?
Ja, also du hast ein Turnier von den Herausforderern und du musst dieses Turnier von den Herausforderern, von den besten 8 gewinnen. Und dann, wenn du das gewinnst, also er hat die anderen alle besiegt, die theoretisch hätten herausfordern können.
Okay.
Und hat gesagt, ups, ich mach das. Und aber was ihm halt vorgeworfen wird, oder was heißt vorwerfen, ne? Also als Außenstehender sagst du, das ist irgendwie nicht so krass wie Magnus oder so, dass er halt einfach nicht so viel trainiert hat eine Zeit lang. Das sagt er auch selbst, wenn mich nicht alles täuscht. Er gibt es auch zu, dass er so ein paar Jahre hatte, wo er nicht mehr, ich meine, die spielen ja alle seit frühester Kindheit, ne? Also seit 4, 5 Jahren. Und wenn du dann halt irgendwann, was weiß ich, in der Jugend irgendwie so ein paar Jahre hast, wo du keinen Bock hast, also nicht auf dem Level.
Ist das so schwerwiegend?
Ja, absolut. Aber was Magnus macht, ist halt, Magnus kann dir jedes einzelne, es ist unfassbar, wenn du Magnus.
Gesehen. Der kann jedes Spiel der Geschichte irgendwie, ja. du zeigst dir so einen Zwischenstand und der kann genau sagen, das ist Kasparov gegen Karpov 1993 oder so, ne?
Ja, und auch völlig, völlig absurde, also vergleichsweise Spiele, wo du jetzt nicht sagen würdest, das ist das absurdeste, bekannteste Spiel aller Zeiten, ne? Sondern der hat jedes Spiel der Welt analysiert irgendwie und hat es in seinem Kopf abgespeichert, der verrückte Mensch. Und krass. Sowas hat Nepo, glaube ich, nicht, ne? Nepo ist halt, du musst halt so viel Theorie machen, das hat Nepo jetzt auch gemacht für die WM und Co., aber ich glaube nicht über die lange Zeit, wie Magnus das macht, weil Magnus halt so ein absoluter
Staubsauger.
So ein Tom Brady ist, ne? Alles perfekt und perfekt und perfekt und halt verdienter Weltmeister wieder. Und aber es gibt durchaus Leute, die ihn challengen können. Also, ne, Caruana ist ja das beste Beispiel. Der hat ja 12-mal unentschieden gegen ihn gespielt. Der ist halt nur im Blitz nicht gut genug, der muss halt nur ein Spiel gewinnen mal. Also, ne?
Aber das mach mal gegen den Typen, gegen den Wahnsinnigen.
Der macht halt auch Fehler, was Vishnu Anand sagt. Das ist ja der vorherige Weltmeister vor Carlsen. Was der sagt ist, Magnus macht schon Fehler und das siehst du auch bei der WM wieder. Aber er spielt halt nie den viertschlechtesten, also den viertbesten Move. Er findet manchmal den besten Move nicht, laut Engine. Aber er findet nie den viertbesten Move. Es ist dann immer der zweite oder der drittbeste. Und das macht's halt so schwer hinzuschlagen, ne? Weil du musst da wirklich perfekt gegen ihn spielen, praktisch, um zu gewinnen. Meistens.
Wahnsinn, ja. Also Schach ist so eine Sache irgendwie. Wir hatten ja diesen super netten Schach-Großmeister hier im Podcast vor ein paar Wochen. Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Ich folge ihn noch auf YouTube und gucke ab und zu mal rein, wenn er was macht. Und das ist so ein Ding irgendwie. Also man hat ja so, wenn ich mal irgendwann mehr Zeit habe, wenn ich mal irgendwie im Ruhestand bin und ne und nicht mehr nur im Stress, wäre Schach so ein Ding irgendwie, da hätte ich Bock, mich mal so reinfallen zu lassen, um das richtig so, also richtig zu betreiben. Das ist, glaube ich, echt ein cooles Hobby.
Der Niklas Huschenbeet, der hat auch jedes einzelne Spiel der WM analysiert auf seinem Kanal. Na, also wer da Interesse hat, kann das bei ihm gucken oder auch bei Creek oder bei Agatmator, haben natürlich die ganze Schachwelt alles gut gecovert.
Ja, richtig geil. Ja, Meredith, bist du noch da? Ist Schach aus für dich oder interessiert dich das gar nicht?
Es gab mal ein Schachspiel für den Amiga, glaube ich, da haben sich die Figuren gegenseitig umgebracht. Das fand ich cool.
Ja. Ja, bei Star Wars war es ja auch so. Die haben ja auch so eine Schachvariante gespielt.
Ja. In Karazhan gab es auch Schach.
Du bist Profi bestimmt. Das war super einfach. Das kann man alleine machen.
Da wurde ja beschissen irgendwie, der Cheater.
Der cheatet immer, ne? Das ist halt.
Er kann es nicht besser.
Er muss halt ein Feld weiter weg von dem Feuer stehen, sonst sterben die Figuren trotzdem.
Meint ihr, Magnus Carlsen würde das auch schaffen? würde der in Karazhan irgendwie das Schach-Event schaffen?
Beim allerersten Versuch wahrscheinlich nicht, weil er genau neben dem Feuer stehen würde und seine Figuren würden umfallen.
Okay, kann sein.
Das passiert jedem beim ersten Mal.
Ihr Lieben, ganz kurz, das ist ja jetzt hier so eine nette Runde und deshalb möchte ich einfach mal, noch 3 Wochen haben wir das Jahr 2021. Wenn ihr gaming-technisch, also ist noch ein bisschen früh, kann natürlich schon was Großes passieren, aber wenn ihr gaming-technisch auf das Jahr 2021 zurückgucken würdet, natürlich ist das jetzt anders als in 10 Jahren, aber was würdet ihr sagen oder für euch persönlich waren die Highlights und die Flops des Gaming-Jahres 2021?
Oh, kam da irgendwas?
Das ist eine gute Frage. Ich hab mir das einfach mal aufgeschrieben hier auf meine Liste und habe auch überlegt, was war denn, also für mich ist der größte Flop eigentlich Blizzard Entertainment, mal wieder, die sich irgendwie sowas von selbst ausrangiert haben mit dieser ganzen Sexual Harassment-Nummer. Und heute hatte ich wieder einen Blogantrag von Atze auf meinem Blog, irgendwie, wo Mitarbeiter eine Gewerkschaft gründen möchten innerhalb von Blizzard und Blizzard einfach sagt, nö, wollen wir nicht.
Ja. Ja, aber nein.
Aber wenn wir immer davon abgehen, so was sind denn für euch die Spiele des Jahres? Oder sagen wir es anders, was sind die Spiele, die ihr in diesem Jahr am meisten gezockt habt oder die euch am meisten Spaß gemacht haben? Vielleicht habt ihr auch irgendwie einen Geheimtipp, wo ihr sagt, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, das hat mich total überrascht.
Und dann muss ich auf meinen Desktop gucken.
Ja,
ich überlege auch gerade, ich muss auch mal gucken, was habe ich gestreamt, ich weiß es echt nicht. Also mir
fehlt. Da gibt es ja gute Statistiken bei Twitch.
Ja. Ja doch, ich habe einen Überraschungshit.
Jetzt bin ich gespannt.
Jurassic World Evolution 2.
Ja, du, diese Serie, da beißt du dich so fest dran. Ersten Teil hast du ja auch so exzessiv gespielt. Und ich fand es halt so ein 0815 Aufbau-Ding. Ich fand es jetzt gar nicht so geil, aber ich habe bei dir letztens Stream gesehen, dass du es auch wieder gespielt und gefeiert hast.
Es ist wie der erste Teil, nur viel besser und viel schönere Texturen. Man kann sich selbst, wenn man nur Dinos mag, einmal die rauslassen und einfach nur zugucken. Das ist quasi wie ein Dinosaurier-Aquarium.
Okay.
Also ich hab super viel Spaß.
Ich habe Jurassic Park damals gekauft und hab's nie gespielt. Naja. mein Liebling ist, das Spiel, was ich am ehesten gefunden habe, das Spiel für das Jahr für mich war vielleicht Genshin.
Ja.
Also Genshin, ich spiele immer noch gerne Genshin. Ich meine, ich habe halt diesen Weg in die Anime-Welt ein bisschen gefunden gehabt und in dieses Waifu gehabt und ich fand das ganz witzig. Da mitzuspielen teilweise und Genshin ist einfach ein tolles Spiel. Ansonsten habe ich PoE 418 Stunden das Jahr gespielt, was mein zweithöchstes Spiel ist und TFT natürlich mit Abstand on top. Ansonsten WoW, aber das war letztes Jahr noch, ne? Ende letzten Jahres, das war Dezember.
War das Addon echt im Dezember?
Krass. Ja, ich glaube schon.
Dieses Jahr.
Ja, ansonsten halt noch New World und Legion eventuell, aber so richtig viel kam das Jahr wirklich
nicht. Aber war das ein Highlight, New World? Ich weiß gar nicht. Willst du sagen?
Ja, New World, also ist halt ein Flop, aber also auf Dauer gesehen, aber es war natürlich ganz lustig, die 50 Stunden, die ich gespielt habe. Aber ja, ne, amazing war es nicht. Also TFT wie immer Most Played Game, PoE auf der 2, Genshin auf der 3 und ansonsten also wirklich was richtig Neues. Das Einzige, was richtig neu kam dieses Jahr, war wahrscheinlich New World für mich. Und ein paar kleine Spiele, die ich nach 10 Stunden aufgehört habe spätestens. Und New World hat immerhin 50 Stunden gehalten. Nicht so übel. Aber auch nicht so gut.
Was ich in New World habe.
gerade wieder heute, ich glaube, von der PC Games ein Video geguckt, wo irgendwie der Titel war irgendwie, ja, Amazons neues MMO am Boden, ist es überhaupt noch zu retten, so. Mit den üblichen Argumenten, die wir auch schon 100.000 Mal hier irgendwie im Podcast diskutiert haben. Ich muss auch sagen, ich finde auch, dass es ein sehr, sehr schwaches Gaming-Jahr war. Woran das lag, keine Ahnung, immer noch Corona, was so ein bisschen die Gaming-Industrie lähmt. Wobei ja viele schon sagen, hat ja auch der Jan Theissen bei uns schon erzählt, eigentlich ist alles so wie vorher. Man arbeitet zu Hause, man macht seine Aufgaben zu Hause, ist jetzt nicht weniger effizient. Man tauscht sich aus über was weiß ich, irgendwelche Videokonferenzprogramme, eigentlich kann man genauso gut arbeiten wie vorher so. Und deshalb wundert mich, dass es immer noch so. Also ich habe jetzt mal so eine Liste aufgerufen von der PC Games, was so die Top-Releases in jedem Monat waren. Und keine Ahnung, Januar, Hitman 3, Prince of Persia, Sands of, keine Ahnung, das ist alles so. Das Einzige, was mir jetzt so ins Auge fällt, wo ich sagen würde, ja, ist im Februar Valheim. Vielleicht einer der großen Überraschungshits dieses Jahres, eben weil es auch irgendwie so ein Indie-Studio war. Und wir haben das im Stream gespielt und hatten, also ich hatte echt Spaß daran. Das war eine ganze Zeit lang echt ein gutes Game, finde ich.
Ja, würdet ihr da? Kritiken. Ich hab's geskippt, aber ja.
Ja, okay. Ansonsten, also ich finde es spannend, gerade die Liste zu haben. Können wir mal zusammen durchgehen. Im März, hey. Dorfromantik. Fand ich super geil. Mal was ganz anderes. Vor allen Dingen hier, Tobias, unser, was heißt unser, dein Streaming-Kumpel, hat es ja exzessiv gesuchtet. Auch ein Indie-Game, auch ein Überraschungshit. Und irgendwie ist das echt so der Trend, der sich jetzt in den letzten Jahren abgezeichnet hat. Die wirklichen Überraschungsgames oder die Sachen, wo man sagt, ja, das war ein gutes Spiel, sind irgendwie sehr, sehr indie-lastig geworden, oder?
Ja, Dorfromantik war jetzt kein großer Erfolg, ne? Also,
nee, war's nicht? Also, ich hab's sehr abgefeiert.
Und so. Haben wir 10 Leute gespielt. Aus Deutschland hauptsächlich. Also,
okay. Ja, dann ist das, ich fand's geil. Ich hab's gesehen, dass es Tobias so abgefeiert hat. Das habe ich gedacht, das war ein bisschen erfolgreicher. Aber in meiner Bubble kam das durchaus an, dass Leute gesagt haben, was für ein geiles Game. Okay. Aber ich weiß aber auch nicht, wie erfolgreich
es war. 3 Stunden oder so. Ich hab's auch 2 Stunden gespielt und fand's ganz lustig. Aber okay. Es fällt halt auch sehr schnell an Reiz. Also, außer wenn man Tobi ist.
Okay. Im März kam noch ein weiteres Spiel. Auch, also das muss ich sagen, ist so, ja, also ist gerade bei den Game Awards zum Spiel des Jahres gewählt worden. Wahrscheinlich, weil es in ein Genre oder in eine, muss fast schon sagen, mittlerweile Nische reinsticht und da irgendwie, ich will nicht sagen, die Latte sehr, sehr hochgelegt hat, aber vielleicht das beste Koop-Game des Jahres oder seit verdammt langer Zeit war, nämlich It Takes Two. Da haben Papo und ich 2 Streams lang dran gespielt. Also, wir haben es nicht zu Ende gespielt, aber 2 Streams lang unglaublich viel Spaß dran gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, so ein geiles Koop-Game mal gedaddelt zu haben. Von daher ist es, ich hab auch übrigens dafür gestimmt bei den Game Awards. Spiel des Jahres. It Takes Two. Von, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht. Auf jeden Fall
einem lustigen Typen.
Genau, einer großen Company. Was war's? Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Was EA, ja, aber sogar?
Der Typ, der den Preis abgeholt hat, der ist immer ein lustiger. Der war letzten Jahre auch schon lustig.
Okay. Ja.
Aber da möchte ich gleich reingrätschen.
Ja, grätsch.
Ich habe ja auch alles, was so Game Awards und so ist, verfolgt und geguckt. Auch die Twitch-Game Awards, hier die Chat-Vote-Awards-Dingis da geguckt, was sich so da poppin entschieden hat, wer was gewinnt. Und um ehrlich zu sein, das, was da zur Wahl stand, ne, wenn das Beste war, was 2021 zu bieten hatte, ne, dann war das halt wirklich ein sehr schwaches Gaming.
Ja, ne? Ja, finde ich auch. Also, aber es war wirklich das Beste.
Ja, ja, ja. Ich meine, It Takes Two ist ja ein gutes Spiel, ne? Vor allem auch so für Familien und halt, ist halt ein gutes Koop-Spiel, ne? Ja. Aber ist sowas das Allerbeste, was das Jahr produziert hat?
Ja, du hast schon recht. Ja. Es war auch mein Gedanke, ja. Aber ja, war es wirklich?
Da ist einfach nicht viel gekommen, das Jahr. Ja. Also, ja, die haben halt die Top-Titel, die es gibt im Multiplayer-Bereich vor allen Dingen, die sind halt weiter gepflegt worden und weiter gewachsen oder gleich geblieben. Und sowas wie, was mal raussticht, irgendwie neues Fortnite oder meinetwegen selbst ein Fall Guys, gab's das ja einfach nicht. Was am nächsten noch kommt vom Hype war Valheim, definitiv.
Ja.
Aber, oder letztes Jahr hatten wir Among Us, ne? Ja. Das ist zwar nicht rausgekommen letztes Jahr, aber es war halt gigantisch groß auf einmal.
Among Us ist schon uralt, übrigens. Das ist 2011 oder so
raus. Wissen wir, aber zwei
Jahre. Aber es hat trotzdem letztes Jahr dann erst aufgeblüht und aber es ist natürlich auch wieder abgeflacht. Und
ich war beim allerersten Among Us-Stream dabei.
Du bist echt der Killer, Maris. So, wir gehen mal im April weiter. Mass Effect Legendary Edition, okay. Biomutant. Wurde auch sehr gehypt irgendwie, als es rauskam. Keine Ahnung, hat das sehr schlecht Kritiken gekriegt. Hatte wohl viele Bugs, von da ist es auch gefloppt. We Are Football irgendwie von, wie heißt er, dem Anstoßmacher. Auch da gab es nicht viel drüber irgendwie. Anfangs war wohl auch viele Bugs, wurde ein bisschen geflamed. Irgendwie die Rezensionen waren relativ schlecht. Durchschnittlich hieß es dann irgendwie, also April ist jetzt auch nicht so der Kracher. Humankind im, hier steht Juli bis August. Warum das jetzt zusammen ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht wegen der Sommerpause, keine Ahnung. Humankind irgendwie war ganz nett. Habe ich auch mal einen Abend gespielt. Irgendwie so ein besserer Ziff-Klon. Fand jetzt auch nicht so geil. Was haben wir hier noch? Monster Hunter Stories 2, keine Ahnung. The Ascent. Ja, auch das so ein Spiel. Angedaddelt, fand ich ganz gut. Irgendwie hat aber, hat, war voller Bugs, hat hinten und vorne nicht funktioniert. Eigentlich eine gute Idee, ein gutes Setting, aber auch mega gefloppt. Ja, dann im September New World. Ja, anfangs hieß es die Wiedergeburt des MMOs. Ja, haben wir schon so oft drüber gesprochen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube,
alle Interessierten von übrigens zu New World, Just Try Faves, ich rede öfters von ihm, ich weiß, aber er ist einfach ein guter YouTuber, der hat gerade ein Video gemacht zu New World nochmal und zwar wirklich die, ich glaube, 48 Minuten lang, also da muss man schon ein bisschen Zeit sich nehmen und basically die gesamte Geschichte von New World bis heute, inklusive allen Rückschlägen, die sie jetzt in den letzten Monaten hatten, so hintereinander weg, relativ lustig. Also das kann man sich nicht vorstellen. Der erzählt da wirklich einfach 48 Minuten über Bugs in dem Spiel. Also das muss er erstmal hinkriegen. Also es basically sind so 5 Minuten Einführung irgendwie, was sie geplant hatten. Und dann, also seit Release einfach locker 40 Minuten am Stück, wo einfach nur ein riesiger Monster-Game-Breaking-Bug hintereinander kommt. Es ist unfassbar, was die da veranstaltet haben. Aber es ist trotzdem das erfolgreichste Spiel des Jahres, würde ich denken. Also rein von den, von, ne, wenn wir davon reden, neues Spiel, Hype, Verkaufszahlen und Co. oder auch Streamzeit dann eventuell für die 1-2 Monate, dann ist wahrscheinlich New World trotzdem das erfolgreichste Spiel des Jahres, lustigerweise. Das sagt dann vieles aus.
Was die reinen Verkaufszahlen angeht zumindest wahrscheinlich, ne?
Ja, und auch was den Hype angeht in der Community, ne? Ich meine, es war halt einfach ein paar Wochen, slash Monate dann auf 1 sind auf Twitch oder sehr nah dran und war einfach groß, ne? Also sowas Großes, wo die Gaming-Community zusammenkam. Zumindest eine Zeit lang.
Okay. Ja, Diablo 2 Resurrected im September. Irgendwie ist, glaube ich, echt nur was für alte Säcke wie mich, die das damals geliebt haben. Aber selbst ich habe es irgendwie nur gefühlt einen Monat gespielt. Irgendwie das, ja, das ist so ein, ist ähnlich wie mit WoW, also zumindest für mich, ne, das wird Marius anders sehen, aber ist ähnlich wie mit WoW Classic irgendwie. Ja, geil, damals war super, irgendwie müssen wir zocken. Und dann realisierst du irgendwann, ja, okay, aber das ist, das Gameplay ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und war nett jetzt die 4 Wochen, die ich hatte, aber muss man jetzt auch nicht weiter grinden ohne Ende. Ansonsten,
meine Meinung ist dazu ganz einfach, um das kurz einfach zu veranschaulichen, ich bin gerade in einem Gruul-Raid.
Okay, das tut mir leid für dich. Ansonsten so ein paar Spiele, wo ich weiß, dass die ganz gut gespielt worden sind, aber für mich nicht interessant waren, sowas wie Life is Strange, True Colors und Deathloop, auch im September. Weiß ich gar nicht, ob das in irgendeiner Weise erfolgreich war. Das sind so Titel, die man so sieht, dass sie rauskommen, aber irgendwie, ja, nicht mitkriegt, ob sie erfolgreich sind, aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so besonders. Ihr könnt mir gerne reingrätschen, wenn ich irgendwas Falsches dazu sage.
Das war sehr viel gepusht auf Twitch, habe ich gesehen. Ja, also viele wurden bezahlt, das zu spielen, aber jetzt ist es irgendwie tot.
Ja, okay. Oktober, ja, das alljährliche FIFA-Gen. Darkest Dungeon 2, den ersten Teil fand ich relativ geil. Aber der zweite, habt ihr den gespielt?
Nee.
Fand doch der erste
nicht. War aber ein gutes Spiel.
Hat viele Fans.
Ja. Ah, eben.
Soda Popman hat das bei den Twitch-Votes gewinnen lassen.
Darkest Dungeon 2.
Nee. Wie heißt das andere nochmal? Nicht
Darkest Dungeon 1, Meris?
Nein, ich bin glaube ich, gerade mental vorgegrätscht. Ich bin gerade nach Nightmares 2 vorgegrätscht.
Okay, du bist falsch gegrätscht.
Ja,
ich bin da, falsch gegrätscht. Ja, Guardians of the Galaxy, ja, diese Singleplayer-Superhelden-Spiele. Vorher gab es ja auch Avengers. Keine Ahnung, habe ich auch reingeguckt. Ist für mich gar nichts. Kann ich sagen. Was mit Age of Empires 4? 28. Oktober. Ja?
Viele von den LoL-Streamern, irgendwie Sneaky und so, spielen das immer zwischendurch. Es ist einfach wie Age of Empires 2, nur halt mit schönerer Grafik.
Mhm. Ja, war ja auch damals echt ein großes Ding. Keine Ahnung. Ist ja auch momentan ein Trend, die alte Scheiße wieder rauszuholen. Ja, November, Dezember, Call of Duty Vanguard, du hast gerade gesagt, Jurassic World Evolution 2, neuer Fußballmanager, Battlefield 2042, für mich alles todeslangweilig, Halo Infinite, keine Ahnung, Shooter ist ja für mich nix. Könnt ihr was dazu sagen, ist da irgendein Kracher dabei?
Halo Infinite.
Ja, richtig, richtig huge, 8. Ja. Dezember, ja?
Ja, da die ganzen Shooter-Spieler spielen das gerade alle. Das kommt auch so richtig gut an.
Gut.
Twitch.
Also ich denke, wir können festhalten, irgendwie, wenn in so einem Jahr It Takes Two das Spiel des Jahres wird und ein MMO ohne Endgame-Content wirklich irgendwie so die erfolgreichsten Spiele des Jahres sind, dann war das kein großes Gaming-Jahr. Das ist wohl einfach so. Wenn man jetzt auf 2022 guckt, gibt's da schon ein paar Titel, wo ich persönlich auch Bock drauf habe. Allen voran natürlich Lost Ark. Da gibt's jetzt endlich einen Release-Termin, nämlich, ich glaube, 11. Februar.
Ja, Anfang Februar irgendwann. Weiß auch nicht genau.
Genau. Und worauf die Community wo am meisten wartet, ist, glaube ich, Elden Ring. Das ist auch so ein sehr gehyptes Ding. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil George R. R. Martin mit an der Story gearbeitet hat. Ich weiß es nicht.
Hey, weil Star Souls ist der Dark Souls. Ja, genau.
Ja. Also da bin sogar ich dabei. Ja. Da muss ich ausnahmsweise mal aus meinen Multiplayer-Gefilden rausgehen und sagen, let's go, Elden Ring will ich auch spielen.
Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich in der Reihe dieser ganzen Spiele, die vorher gemacht haben, wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden, oder?
Ja, es hat ein Souls-Game, wird super schwer, also super schwer. Gibt auch No-Hit-Counts in Dark Souls und Co., aber für den normalsterblichen Casual zumindest sehr, sehr schwer. Und ja, bei jedem Boss erstmal 30 Mal wipen, bis du ihn kennst, gehört wahrscheinlich dazu.
Ja, aber das ist auch so ein Spiel, wo ich dann wieder das Pad zerstöre. Ich glaube, das ist einfach gar nichts für mich. Aber es gibt viele Leute, die sich darauf freuen. Das muss man sagen. Ansonsten kommt Anfang des Jahres ein neues God of War irgendwie. Eigentlich ist ja das Genre nicht so meins, diese Single-Player-Action-Spiele. Aber den Teil davor fand ich sehr, sehr geil. Habe ich sogar durchgespielt. Das gab's lange nicht, weil die Story einfach geil ist. Habe ich mir vorgenommen, das bei dem neuen God of War, wie heißt es, Ragnaros zu tun. Die Trailer sehen ganz interessant aus. Habe ich Bock drauf. Und wo ich mich sehr drauf freue, ist das neue Horizon Zero Dawn. Das hat auch einen Release-Termin gekriegt, den weiß ich aber aus dem Kopf nicht, aber auch auf jeden Fall Anfang des Jahres auch. Ich meine auch im Februar. Ansonsten ist eine Sache, die, wo ich weiß, dass Clays richtig Bock drauf hat, ist, wo es noch keinen Release-Termin gibt, zumindest laut der Seite nicht und so soweit ich weiß. Pass of Exile 2, Clays. Wie ist da die Lage?
Nicht 22, erst 23 wahrscheinlich.
Okay.
Also wahrscheinlich zumindest. Man hört wenig davon und jedes Mal, wenn sie reden hörst, sagen sie, ist ewig weit weg.
Okay, ja gut, dann steht hier mit auf der Liste. Also sonst noch Frostpunk 2, den ersten gespielt, den fand ich sehr, sehr gut.
Ja, das könnte auch gut werden.
Hier steht noch Diablo 4, süß. No fucking way.
2032, Steve.
Ja, vermutlich
frühestens. Vertan.
Ja. Ansonsten die Titel, die hier so sind, Anstoß irgendwie, das ist nicht mal von den Original-Anstoßmachern, von daher erwarte ich da gar nichts von. Ark 2, wieder ein Survival, was soll's, keine Ahnung. Aber auch da, so die Riesentitel, so aus meiner Sicht, mal gucken. Also,
das ist meine Einstellung zu vielen Releases, was du gerade gesagt hast, was soll's, keine Ahnung. Das trifft's am besten so. Du denkst so, was soll's, keine Ahnung.
Also für mich ist einfach das Game, wo ich am meisten drauf warte, Diablo 4. Und da hat Blizzard schon gesagt, rechnet nicht in nächster Zeit damit irgendwie. Die haben momentan andere Probleme. Und so wie das da aktuell läuft, wenn man ganz neutral ist, muss man auch sagen, ob das jetzt so ein Kracher wird. Die haben so viele Leichen gerade im Keller und so viele andere Dinge, die tun. Was sagt ihr jetzt zum neuen Star Wars Game, was angekündigt wurde? Also ich weiß es nicht. Ich weiß aber, das sind die Leute, die unter anderem Heavy Rain gemacht haben. Das heißt sehr, sehr storylastige Games und so ein richtig geiles Star Wars Adventure. Ich weiß nicht, was ist eurer? Freut ihr euch da drauf oder würdet ihr sagen so?
Also nichts gegen die Leute, die diese Spiele wie Heavy Rain und sowas mögen, aber das ist halt überhaupt nicht meins. Und wenn das halt so ein Star Wars Spiel wird, wird das einfach überhaupt nicht meins.
Das ist so ein gefühlter Hollywood-Film, den du spielst. Dann,
genau, ne? Da habe ich keine Lust drauf. Ich mag eher sowas wie Force Unleashed oder sowas in der Richtung.
Da gucke ich lieber gleich einen Film, ne?
Ja, genau.
Ja, man weiß halt nicht, was es wird, ne? Aber diese, wie heißen die, warte mal, die haben so einen schönen. Was haben die? Die haben vorher auch was. Warte mal, was haben die? Die haben Heavy Rain und danach noch was anderes gemacht, was sehr, sehr was groß war. Ja, Detroit Become Human war auch, glaube ich, relativ beliebt. Heavy Rain habe ich damals für den Svenu Game Test noch gespielt, das weiß ich noch, und ich fand es eigentlich ganz gut. Aber ja, also es ist halt, du spielst quasi einen Film und hast dann irgendwelche Entscheidungsmöglichkeiten, die den Verlauf dann so ein bisschen verändern. Aber ich meine, so die Screenshots, die du siehst, sehen halt schon echt krass aus, ne? Ja. Echt geil. Ja. Naja, mal gucken. Ist ja noch ewig hin. Gibt kein Release-Datum, gibt nix. Gibt's irgendwas, wo ihr sagen würdet, was jetzt auf den Game Awards angekündigt wurde, wo ihr sagen würdet, das könnte was werden, auch wenn es noch ein bisschen länger dauert?
Da war was, ich hab's aber vergessen.
Okay. Muss ich mal eben die News vom Atze rauskramen. Der hat das sehr schön zusammengefasst, was da alles angekündigt wurde. oder gezeigt wurde. Die größten Ankündigungen von den Game Awards heißt es. Suicide Squad, okay. Star Wars Eclipse, Wonder Woman Spiel. Ist auch ganz nett aus
Ja.
Hoffentlich machen sie Gal Gadot und nicht wieder so wie bei den Marvel Games irgendwelche Comic-Figuren. Alan Wake 2 wurde ziemlich abgefeiert in den sozialen Netzwerken, keine Ahnung. Forspoken, Texas Chainsaw Massacre, Hellblade 2, Halo the TV Show. Ach so, okay, das ist wahrscheinlich
das, hier die... Genau, das sah gut aus. Das sah sogar sehr gut aus. Ja, die Serie sah sehr gut aus.
Okay. Ja, okay. Dann Elden Ring ist klar, Sonic Frontiers, Slitherhead, Lord of the Rings Gollum.
Dann endlich mal wieder. Ja, genau, das war, man konnte nicht viel drüber sehen, was genau es jetzt für ein Spiel wird, aber es sah erstmal ganz gut aus. Vor allem, es gibt halt so viele Gollum-Geschichten, die auch in so einem anderen Herr der Ringe-Spielen mal so angerissen wurden. Das könnte interessant werden, aber da bin ich vorsichtig.
Star Trek Resurgence? Star Trek Gamer wieder?
Ja, das könnte auch ganz nett werden, wenn es ein vernünftiges Spiel wird.
Okay. Ach so, Dune Spice Wars könnte noch was sein. Mal wieder ein schönes RTS. Dieses Dune-Setup gibt da ja, also gibt das her, ne?
Ja. Auch
viele gesagt, das könnte was werden, ne?
Mal gucken. Das haben auch viele im Chat gefeiert, als das angekündigt wurde.
Okay. Sonic the Hedgehog 2, zweiter Film. Ich habe nicht mal den ersten gesehen, ehrlich gesagt.
Ich auch. Der ist auf Amazon, glaube ich, umsonst.
Okay. Ja, muss ich mal reingucken. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Gaming mal ab. Hoffen, dass es nächstes Jahr ein besseres Gaming-Jahr wird. Und mit vielen coolen Indie-Überraschungen, mit denen man so vielleicht gar nicht rechnet. Wer weiß. Vielleicht gibt's das nächste Among Us, das nächste Fall Guys.
Ja, das sind halt Indie-Spiele. Ja, aber die haben es
verkackt. Fall Guys? Okay.
Ja, das ist unfassbar. Also, naja. Da reg ich mich gar nicht mehr drüber auf.
Da wirst du einfach still, ne, Clays?
Oh, da wird man einfach still. Da ist wirklich komplette Resignation. Also es ist generell auf der Spieleindustrie mittlerweile so ein bisschen Resignation bei vielen Firmen, aber wenn ich sehe, was Valve da veranstaltet hat mit Artifact und Underlords und die Fall Guys-Typen, also da muss man einfach irgendwann aufhören zu reden.
Ja. Aber es ist sowieso so ein Trend, ne? Irgendwie, also so, die Spiele, die aktuell rauskommen oder so in den letzten Jahren, also ist subjektiv gefühlt, ist wahrscheinlich totaler Bullshit, wenn es gibt irgendwelche Statistiken, wo es ganz anders ist. Aber viele Gaming-Studios machen halt irgendwie Remakes von ihren alten Hits. So, oder, keine Ahnung, die jedes Jahr dieselbe Nummer, neues FIFA, neues Assassin's Creed und so weiter. Schon so ein bisschen so, ja. Ne? Ich frage mich, ist ja fast so ein bisschen wie in Hollywood. Fehlen denen die Ideen oder wollen sie sichere Spiele machen, die halt so von der Entwicklung her nicht so viel Aufwand sind? Günstiger? Keine Ahnung. Machen.
Star Wars verkauft sich halt, egal wie scheiße es ist. Hast du halt kein großes Risiko im Vergleich zu, du machst ein neues Franchise und keiner will spielen.
Mhm. Und ja, schade für uns.
Bei den großen Produktionen, bei den großen Firmen ist es halt relevant, ne? Weil die müssen halt das Geld wieder reinspielen, allein für die Aktionäre, die können halt keine großen Risiken gehen. Und deswegen kommen dann halt so kreative Sachen eher aus der Indie-Branche mittlerweile, wo dann sowas wie Among Us oder Fall Guys oder Valheim kommt, was dann einfach ein bisschen heraussticht.
Ja.
Aber du hast natürlich trotzdem auch große Titel immer noch, die klappen, ne? Wie Valorant oder
FIFA.
Was kam noch? Ja gut, FIFA klappt weiterhin natürlich für immer.
Ja.
Aber ich meine jetzt so, wenn man auf ein neues Spiel geht, mehr oder weniger. Aber halt ist halt auch kein großes Risiko gegangen, ne? Machen halt Counter-Strike nach und bringen ein bisschen Overwatch rein und sagen let's go. Und klappt dann halt und machen es halt clever.
Wisst ihr, was für mich eigentlich der ich sag, nenn's einfach mal der Gaming-Release des Jahres war?
Sag.
Die Riot-Serie.
Oh.
Das war für mich eigentlich der beste Gaming-Release des Jahres.
Ja, stimmen wir wohl alle zu.
Na, gehört ja irgendwie dazu, ne, muss man ja sagen. Ja. Irgendwie, das war. Ich bin denen auch, haben wir schon mal drüber gesprochen, ich bin ja wieder der alte Krömer, der seine Märchen jede Woche erzählt, aber ich bin wirklich kein großer Riot-Fan und ich habe die Spiele im Gegensatz zu dir, Clays, ja nicht so abgefeiert, nicht so lange gespielt, irgendwie diese Begeisterung, gerade wenn du von den Worlds redest, ne, da bist du richtig. Das bedeutet, in Anführungsstrichen, das bedeutet ja was so. Bei mir ist das überhaupt nicht so und ich habe die Serie so dermaßen abgefeiert. Und ich bin denen so dankbar, weil ich glaube, dass sie der Hollywood, sage ich jetzt mal, so zusammenfassend, einfach gezeigt haben, dass es sich lohnt, Gaming-Franchises zu nehmen und da wirklich all in zu gehen. Also im Sinne von auch richtig Geld in die Hand zu nehmen. um auf dem Niveau abzuliefern und dass das dann wirklich ein großer Erfolg sein kann. Weil bisher war das gefühlt so, dass alle gesagt haben, ja, wir probieren es mal, aber ganz vorsichtig, nicht zu viel, so mal gucken, ob es funktioniert. Ja, funktioniert nicht, können wir sein lassen. Und das war mit Comics auch lange so irgendwie. Und meine Hoffnung ist, dass ähnlich wie Fortnite mit dem Gaming, mit dem Game Pass irgendwie sie irgendwie den Bereich verändern. Also quasi durch den neuen Standard, den sie gesetzt haben und den Leuten gezeigt haben, wie auch Epic mit Fortnite, dass das funktioniert, dass man damit gut sehr viel Geld verdienen kann, wenn man's riskiert. So. Von daher ist das für mich auch so der Gaming-Release, in Anführungsstrichen, mit dem dicksten und größten Impact im Jahr. Bin denen echt dankbar und ich freue mich mega auf die zweite Staffel. Und der Cliffhanger war richtig böse.
Oh ja.
Ja. Und da habe ich auf
gestehen, ja. Wegen der Serie habe ich League of Legends installiert.
Das haben, glaube ich, viele gemacht, ehrlich gesagt. Also ich natürlich nicht, aber ja, und hast du auch die Charaktere gespielt? Hast du auch
Noch nicht. Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, aber ich werde wohl demnächst mal wieder eine Runde spielen, dann ragen, weil ich schlecht geworden bin und dann wieder installieren.
Ja, dann Serien. Boah, ich bin momentan so in so einem Serienhype irgendwie. Ich habe lustigerweise, also es ist ja so, freitags kommen meine zwei aktuellen Lieblingsserien mit Hawkeye und Wheel of Time. Ja, ich weiß, Clays.
Hawkeye nicht Mittwoch?
Mittwoch?
Ich hätte, dass es mittwochs kommt.
Oh, geil, stimmt. Ich hab's immer freitags geguckt, ich Idiot. Ja, ey, ganz ehrlich, die neue Folge war wieder so gut und mir tat so weh, dass der Abspann in dem Moment kam. Ich habe, glaube ich, noch nie so gelitten irgendwie wie aktuell, weil nämlich Wheel of Time auch so mega angezogen hat. Und dieses eine Woche Warten tut mir gerade richtig weh auf beide Serien. Aber was ich eigentlich sagen wollte, so dazwischen, ne, irgendwie denke ich mir immer so, ja, was guckst du denn jetzt? Und jetzt habe ich endlich mit The Expanse angefangen. Und ich sehe es, und da sind wir ja selten einer Meinung, aber ich sehe es hundertprozentig so wie du, Enclays. Du hast es ja sehr schön beschrieben. Ich weiß nicht, ob letzte Sendung oder die davor. Es ist halt so eine Serie, die guckt man, finde ich. Also die Leute, die das so mega abfeiern, ich weiß nicht, ey, das ist, ich warte immer da drauf. Ich habe jetzt die erste Staffel fertig und ich habe sie geguckt und hab gedacht, okay, das hat Potenzial, das könnte was werden. Ja, jetzt komm doch mal, jetzt mach doch mal was. Nee, komm, jetzt, ja, und dann ist die erste Staffel vorbei. Die haben die erste Staffel. Ja, genau. Es ist guckbar. Du hast das Gefühl, es könnte was Großes werden, aber es zieht halt nicht so richtig an, finde ich.
Ja, aber da musst du vielleicht auch einfach diesen Sci-Fi-Kram noch mehr mögen.
Ja, mag ich ja. Da bin ich ja anders als du. Ich mag den ja sehr eigentlich. Ich bin mit Star Wars aufgewachsen, irgendwie mit Star Trek auch. Ich liebe Sci-Fi. Und ich finde, es hat am Ende werden die zwei Storylines zusammengefügt, aber es ist immer noch nicht so, dass ich sage, es plätschert so dahin. Also es ist so, ja, okay. Ich habe wieder das Gefühl.
Was ich der Serie anrechne, ist halt dieser gewisse Realismus, den ich erkenne, ne? Sci-Fi, ich meine, Sci-Fi soll ja eigentlich eine potenzielle Zukunft zeigen, was Star Wars zum Beispiel nicht wirklich tut, ne? Aber das tun sie gut, ne? Also dass die Marsianer dann ein eigenständig sind und die Gürtler und das ist halt ein reales Szenario, was so passieren könnte in 200, 300 Jahren oder so. Weil es einfach sehr logisch ist, ne? Was ich ja letzte Folge ausgedingert habe.
Das ist ein Szenario, wo man sagen könnte, das könnte ein paar hundert Jahren so sein. Ja.
Ja, genau, das könnte alles so sein, wenn die Technik halt da ist und wenn wir dann anfangen, die anderen Planeten, und es ist halt auch sehr, sehr logisch, dass Leute auf dem Gürtel wohnen, auf dem Asteroidengürtel. Der ist relativ nah, der hat Ressourcen, macht alles Sinn, ne? Also sobald du die Technik halt dafür hast und den Bock hast und dass die sich dann alle absondern sozusagen und halt nicht mehr, dass dann halt die Erde da ist und die Marsianer und denkst, ich mag das Szenario einfach. Das ist halt nicht so.
Wie weit hast du geguckt? Du hast ja gesagt, du hast zu dieser einen besonderen Folge, die alle so, die musst du gucken und dann hastest du sie und dann warst du ein bisschen enttäuscht und hast nicht mehr weitergeguckt. In welchem Bereich liegt das, in welcher Staffel?
Das ist Staffel 2 irgendwann.
Okay.
Mitte, Ende Staffel 2, glaube ich. Es ist auch eine Highlight-Folge, die sticht schon heraus, die hat cooles Potenzial, aber mich hat sie halt nicht so geflecht, wo ich jetzt sage, boah.
Also ich warte immer noch darauf, dass es mich so catcht. Ich habe beim Gucken immer das Gefühl gehabt, das hat mega Potenzial, das könnte ein richtiger Kracher werden, aber es ist noch kein Kracher. Und ich habe keinen Bock wieder auf diesen, also für mich, ich weiß, viele sehen das anders, auf diesen Breaking Bad-Effekt. So dieses, warte mal, du musst jetzt gucken, das wird noch, musst du durchhalten. Und dann ist die Serie vorbei und du denkst, ja, okay, war nicht. Also für mich nicht zumindest.
Staffel 2 dann noch gucken, ja. Und wenn die dich auch nicht catcht. Also genau. Die meisten, was ich gelesen habe, deswegen habe ich nochmal angefangen gehabt, weil halt viele sagten, also nach Staffel 2 liebt man es dann halt wirklich, da kommen dann.
Kann ich mir aber auch vorstellen. Also ich will jetzt nicht ein Resümee jetzt abgeben und sagen, gefällt mir nicht. Ich bin noch unentschlossen, ich habe jetzt die erste Staffel ganz, ganz nett gefunden, aber wenn ich höre, ist das Science Fiction Game of Thrones, kann ich bisher echt nur müde lächeln. Aber wer weiß, was noch passiert. Ich werde da in den nächsten Wochen hier auch im Podcast immer weiter gerne erzählen. Vielleicht passiert das ja noch. Also jetzt die zweite Staffel fängt auf jeden Fall schon interessanter an als die ganze erste. Mal gucken, was da passiert. Aber ich habe es mir immer vorgenommen. Diese Serie war immer auf meiner Liste, weil ich immer nur Gutes drüber gehört habe und die Leute sind ja auch nicht doof. Von ist daher, ja auch nicht schlecht. Mal gucken, was da noch kommt.
Ja. Ja, es ist ja nichts, wo du dir die Augen ausreißen willst oder dich tode langweilst.
Nee, überhaupt nicht.
Es ist halt lediglich die Frage, magst du es wirklich und willst du dann wirklich weitergucken? Oder sagst du, ja, ist halt okay, aber catcht mich jetzt nicht so. Und das kann man, denke ich, dann nach Staffel 2 entscheiden, weil da halt wirklich die Highlight-Folgen sein sollen. Ich habe die auch erkannt, aber mich hat's halt, wenn das die Highlight-Folgen sind, habe ich halt keinen Bock auf Staffel 3, you know?
Ja. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, ja.
Ja, und dann habe ich aufgehört.
Ansonsten, Maris, hast du Expanse geguckt?
Nee, habe ich noch nicht. Okay, ich bin auf der Liste, aber da bin ich.
Ja, bei mir auch, stand schon ewig da. Ja, ansonsten, Hawkeye, alter Schwede, ich frage mich, wie es Marvel immer wieder schafft, auf dem Niveau abzuliefern. Die Serien waren alle Kick-Ass. Eine besser, eine ein kleines bisschen schlechter. Irgendwie, das ist wahrscheinlich so eine, ja, persönliche Vorliebe irgendwie. Ich fand zum Beispiel Winter Soldier und Falcon nicht so geil, aber immer noch gut. Ja, aber für mich war zum Beispiel, wie hieß die allererste mit den verschiedenen Zeiten? WandaVision war für mich so das Highlight, weil das mal was war, was man so noch nicht gesehen hatte. Und keine Ahnung, also du kannst sie alle so runter erzählen. Das ist so ein Punkt, wo ich einfach sagen muss, dass ich unfassbar froh bin, dass Disney irgendwie ihren eigenen Pay-TV-Channel gegründet hat. Weil sie deshalb in der Lage sind, solche Serien zu produzieren irgendwie. Und ich bin denen. Man kann ja Disney haten, weil es Disney ist, und das machen ja auch viele. Aber ich bin denen echt dankbar, weil, ganz ehrlich, es gibt so viele geile Marvel-Serien jetzt in diesem Jahr, oder gab sie. Jetzt kommen demnächst die ganzen neuen Star-Wars-Serien. Irgendwie freue mich mega auf Boba Fett. Anfang des Jahres kommt Obi-Wan. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil Kathleen Kennedy da irgendwie der Chef war und da alle wie nennt man das, alle Fäden in der Hand oder alle, ihr wisst schon, dafür zuständig war halt man, scheiß der Hund drauf. Aber ich bin denen dankbar, weil irgendwie, das wäre sonst nicht möglich, und die Latte haben sie halt damit so unfassbar hochgelegt. Irgendwie, ich meine, man weiß ja, was so eine Marvel-Serie pro Folge kostet. Das ist natürlich viel Geld, aber das kriegen sie halt dadurch wieder rein, über dieses eigene Streaming-Network, und das ist ja für alle ein Gewinn. Also da ist ja nicht eine schlechte Serie rausgekommen. Nicht mal ansatzweise.
Also ich habe in deinen Comments gelernt, dass Disney nur Remakes macht.
Ach komm, ey, ja.
Ja, da habe ich mich. Da hat er mich wütend gemacht,
ja? Ja, verstehe ich auch. Ja.
Aber was soll denn sowas? Ich meine, so einfach so inhaltlich falsche Aussage dahin bauen. Dann der ganze Satz besteht einfach aus. Also 50% aus dem Wort Remake, und dann sagt er, wieso hängst du dich an dem Wort so auf? Ja, meine Güte, deine gesamte Kritik bestand daraus, dass es nur um Remakes geht bei Disney, und ich sagte, ist nicht so. Tun sie ja wirklich nicht. Ich meine, er sagte sogar, die neuen Star Wars Filme wären Remakes, das sind doch keine Remakes. Wer weiß nicht, was ein Remake ist.
Ah. Wenn es ein Remake wäre, wären die ja gut gewesen.
Ja, eben, dann hätten die Leute ja gemocht vielleicht, wer weiß.
Ja, das ist natürlich Bullshit. Also, ach, keine Ahnung.
Und alle Pixar-Filme sind Remakes. So ziemlich
die, es gibt wahrscheinlich auch einfach Leute, der Welt, ne? die mit Marvel und Star Wars vielleicht nichts anfangen können und das deshalb so subjektiv wahrnehmen. Klar. Aber also ich habe das Glück, dass ich beides geil finde und auch beides abfeiere. Und ich habe mir jetzt auch Karten gesichert für den neuen Spider-Man-Film. Habe ich auch mega Bock drauf. Alles, was ich darüber sehe an Trailern und so, verspricht einen Riesenfilm. Sascha hat auch in den USA erzählt, dass irgendwie zum ersten Mal seit Ewigkeiten die ganzen Premieren ausverkauft sind für die Premiere von dem neuen Spider-Man-Film. Und ja, ich glaube, das wird richtig geil. Und ich freue mich auch mega drauf. Schön den in 3D gucken, irgendwie bei uns hier um die Ecke im Kino. Mit meiner Kollegin.
Das ist ja auch so ein Semi-Avengers, ne? Also, ja. Weil Doctor Strange halt auch eine große Rolle mitspielt. Dann hast du wenigstens zwei der Avengers drin.
Und dann
die
noch
alten Helden.
Genau, die alten Spider-Man-Darsteller. Auch wenn es immer noch irgendwie versucht wird, geheim zu halten. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich.
Nee, das ist klar. Also, das ist safe.
Das wird richtig geil. Ich freue mich da mega drauf. Und ich bewundere das echt. Also, ich meine, an DC sieht man immer wieder irgendwie, dass es nicht so einfach ist, irgendwie so das vernünftig zu planen ins Detail. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das MCU das macht, dass, ja, die müssen einfach mega im Voraus planen. Und dieses große Ganze, was so schwer ist, ne, man sieht ja, dass George R. R. Martin mit Game of Thrones oder mit seinen Büchern irgendwie, ich will nicht sagen, damit scheitert, aber es gibt ja hartnäckige Gerüchte irgendwie, dass er irgendwie einfach nicht weiterkommt mit seinem Buch, weil er einfach so viele Handlungsstränge zusammenführen muss und damit so ein bisschen selbst überfordert ist und deshalb die Bücher nicht weitergehen. Das ist schwer irgendwie. Also mit Infinity Wars und Endgame haben sie ja schon gezeigt, dass sie dazu in der Lage sind. Und jetzt geht's auf dem Niveau weiter und wird auch noch durch geniale Serien erweitert. Und das teilweise von Charakteren, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen, wie halt Falcon und Winter Soldier. Und Hawkeye ist ja auch, ehrlich gesagt, jetzt nicht der geilste Avenger gewesen. Aber was der am Profil durch diese Serie gewonnen hat, also, ich habe wie gesagt, jetzt
die in der Serie auch, ne? Also, ja. Ist ja ganz, ganz bewusst genau. Dauernd angespielt. Ja, du bist halt so farblos. Und er sagt ja, ich will so farblos sein. Aber, ja. Ne, ich bin eher ein Mörder oder ein Assassin, als dass ich hier der große Held wie Iron Man sein will. Und das machen sie in der Serie sehr schön. Und sie geben immer trotzdem Profil damit, wie du sagst. Das
hast du jetzt voll gesehen? Wir wollen nicht spoilern, weil es so geil ist, aber dieser Überraschungsauftritt am Ende der letzten Folge, ne? Da haben wir noch, ich weiß noch, dass wir noch darüber gesprochen haben, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, um hier keinem irgendwas kaputt zu machen, haben wir noch darüber gesprochen, dass diese Figur wahrscheinlich in den Serien auftauchen wird und das ist genauso passiert, ne? Das große Ganze ist sehr, sehr, sehr beeindruckend, was die, ich weiß jetzt nicht, wer der Chef im MCU ist, aber ja, ach stimmt, genau, aber der muss viele Leute haben, die das im großen Stil, das große Ganze planen und das ist einfach sehr beeindruckend.
Sie planen halt und sie haben halt ein großes Konzept vor Augen und ob das dann immer gut ist oder nicht, ist ja eine andere Sache, ne? Aber sie haben zumindest eine Vision. Währenddessen du bei DC die Idee hast, irgendwer sitzt da im Meeting und sagt, lass mal den Film machen.
Lass mal einen neuen Batman-Film machen.
Ja, genau, lass mal, guck mal, vielleicht können wir Robert Pattinson mal als Batman nehmen. Das ist doch lustig. Oh ja. Und, neuer Suicide Squad, der erste hat nicht funktioniert.
Es ist einfach ein Rework. Ja. Zu sein, der war ganz nett und das ist auch eigentlich, glaube ich, kein richtiger Rework, sondern das ist in der gleichen Universe, das ist quasi ein echtes Sequel.
Ja, klar.
Das ist irgendwie gefühlt das erste Mal, dass sie
aber das es, länger. Ja, aber das kommt Film irgendwie komisch haben. Rüber. Ich finde das aber so das alles
kommt
ja unlogisch.
Nicht rüber. Das kommt ja geplant rüber, als wir müssen den basically den halben, also fast alle austauschen außer Harley, weil im ersten Film die anderen keiner mochte. Obwohl es nicht an den Charakteren lag, sondern an der schlechten Story, aber ist ja egal. Ja, schön. Aber es wirkt einfach nicht geplant. Du hast nicht das Gefühl, wenn du irgendeinen DC-Film siehst, dass da jemand vor 10 Jahren rumgesessen hat und sich ein großes Ganzes ausgedacht hat. Ich glaube, das ist nicht mal ein Problem, wenn du die Filme einzeln hättest, wenn du Marvel gar nicht kennen würdest. Aber die müssen sich halt mit Marvel messen, weil sie es schon immer tun, in der Comicwelt ja offenbar auch. Da bin ich zwar nicht so tief drin, aber ich nehme an, DC und Marvel haben schon immer eine Konkurrenz. Würde zumindest logisch sein. Und sie müssen sich ja halt damit messen. Und dann stehst du halt da wie so, weiß nicht, wie so ein unbegabter Grundschüler irgendwie und machst da irgendwie deine komischen Sachen, währenddessen Marvel da so, weißt du, so zelebriert und haut raus.
Vor allem selbst Marvel kann sich halt auch mal irgendwie, also es kommt selten vor, aber jetzt in Eternals mal einen schlechten Film erlauben, der dann vielleicht für das große Ganze gar nicht so entscheidend ist, weil ihre Hausaufgaben und die wirklich entscheidenden Dinge für das große Ganze und für die Handlung, die liefern sie immer auf einem unglaublichen Niveau ab.
Und die gehen ja auch Risiko mit sowas wie Eternals oder mit Shang-Chi vor allen Dingen. Das sind ja Risikofilme. Sie könnten ja auch einfach weiter, was weiß ich, noch mehr Spider-Man und Iron Man und nichts anderes machen, das hätten sie auch. Okay, vielleicht wollte Robert Downey Jr. nicht mehr, aber ne? Vom Prinzip können sie ja ihre Top-Leute einfach immer weitermachen, so wie es DC zum Beispiel macht, ne? Da ist ja nur wenig Neues.
Ja.
Also es ist halt immer wieder Batman, es war okay, ich liebe Batman, aber es ist immer wieder Superman, es ist immer wieder Wonder Woman und dann ist es halt die Justice League und gut, der Suicide Squad ist noch vergleichsweise neu, aber für Comicleser natürlich auch, glaube ich, gigantisch groß. Und die gehen ja nicht so groß Risiko. Aquaman war vielleicht das größte Risiko. Aber wenn du den halt so umkreierst, dann geht's halt auch. Ich meine, da hast du einfach geilen Jason Momoa, der aussieht, als ob er, keine Ahnung, ein Gott ist.
Aber das war auch krass. Da hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass da jemand jetzt dran saß, der wirklich Ahnung hat von dem, was die Leute wollen.
Ja, aber Aquaman mochte ich halt auch wirklich. Das ist mein Lieblings-DC-Film aus den letzten Jahren definitiv.
Ja, meine auch.
Ich finde einfach, also generell sieht Jason Momoa schon mal so cool aus mit seinen voll tätowiert irgendwie. Der sieht da aus, keine Ahnung. Also sieht halt wirklich aus wie der Gott des Meeres. Keine Ahnung, gib ihm 3 Zack und dann passt das halt. Und diese Unterwasserbilder, rein von der Bildgewalt unter Wasser, diese Schlacht und alles und generell Atlantis, das sieht halt einfach so geil aus. Ja. Das ist echt nicht gut. Das muss ich Ihnen lassen.
Vielleicht noch mal kleine Zusatzinformation für alle, die, so wie ich, irgendwie nach der ganzen niederschmetternden Kritik sich die Eternals nicht angucken wollten. Disney hat vor kurzem gesagt, ich glaube, am 12. Januar gibt's den umsonst im Disney, bei Disney Plus, also gibt kein Geld aus, wartet irgendwie die paar Wochen jetzt noch und gibt ihn euch dann irgendwie für umsonst und ja.
Ja, okay, aktuell was Neues, Steve. Aber das wird dich überraschen. Ja. Ist nämlich nichts auf Dings, sondern ich gucke Pumps. So YouTube. Und okay. Ist relativ gehypt, in der deutschen Community zumindest, dieses Seven vs. Wild. Vielleicht hast du auch schon davon gehört.
Ja, ich hatte es auf meinem Blog ganz groß, ja. Es ist sehr, sehr, sehr gehypt, ja.
Du hast es auf dem Blog gehabt?
Ja.
Ich lese alles vom Blog, ich habe es nicht mitbekommen. Naja, egal. Okay. War auf jeden Fall groß gehypt. Ich habe es auf Twitter immer wieder von gelesen und habe dann gedacht, ich kannte den halt nicht, ne, den Fritz Meinecke. Also ich bin ja nicht so, ich gucke gerne YouTube mittlerweile, aber eher Amis-Zeug oder irgendwie Fernsehzeug. Und Fritz Meinecke, ich kenne den einfach nicht. Ich kenne keinen, der dabei ist. Also ich habe niemand davon gesehen. Und Fritz Meinecke, ich habe dann ein paar Videos nachgeguckt irgendwie, der macht halt so Survival-Kram, ne? Lustige Sachen. Ja. Wir radeln mal durch ganz Deutschland und wir gehen Lost Places gucken. Und das macht er schon seit Jahren offenbar. Und das ist ja ein ganz sympathischer Dude. Und die Idee ist halt, ich weiß nicht, wie viel du jetzt davon weißt, Steve.
Ich habe, wie gesagt, einen Blogantrag. Ich habe die erste Staffel geguckt.
Die Staffel? Was?
Ja, es gab ja so es gab so ein Staffelende da. Da habe ich...
Nein, dann reden wir über was anderes.
Seven vs. Wild, meinst du?
Ja.
Ja.
Das auf den, also wo die Leute ausgesetzt werden.
Ja, genau.
Das ist ja nicht zu Ende. Wie kann das eine Staffel sein? Also, ist ja einfach noch nicht zu Ende. Wird ja jede Woche released, jeden Mittwoch.
Okay, ich dachte, das war zu Ende. Dann war ich ein bisschen voreilig. Keine Ahnung. Ich habe zwischendurch ein Video war dabei und da stand irgendwie so, ja, wir sind wieder zu Hause und so. Das habe ich gedacht, dass die Staffel vorbei ist. Keine Ahnung.
Nö. Okay. Also die Sache hast du aber nicht geguckt dann. Du hast das Video geguckt, wo sie drüber reden, oder wie?
Ich habe die Video auf dem Videokanal geguckt. Warte mal, ich muss mal eben eingeben, was habe ich denn geguckt? Ich hatte ja einen Blogeintrag drüber gemacht. Und alles, was ich geguckt habe, habe ich auch in dem Blogeintrag aus November. Deshalb bin einfach wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten. Ich habe es jetzt auch nicht weiter verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Die Entscheidung. Drei Folgen habe ich geguckt. Und die ach, zwischendurch einig bin. Ist ja auch scheißegal. Also ich habe drei Folgen geguckt und ich fand es jetzt nicht so überragend, aber ich fand's okay. Ist auf jeden Fall mal was anderes.
Ja, ich fand's halt super. Ich finde es halt, das ist so wie Fernsehen sein sollte, weil es halt so authentisch wirkt. Ne? Vor allem, wenn du es dann vergleichst mit dem Celebrity Hunter Scheiß, den ich mir da angeben musste. Ich meine, die Leute einfach auszusetzen, das sind ja keine Survival-Profis, das sind ja wirklich. Lappen. Kann ja nicht mal ein Feuer machen teilweise. Und die setzt du da in Schweden aus und lässt die da 7 Tage rumgammeln, ohne Essen, ohne alles. Ich finde das einfach lustig. Und ich finde es wirklich unterhaltsam. Mittlerweile ist, ich glaube, gerade die 11. Folge ist gestern rausgekommen am Samstag.
Immer noch die erste Staffel, ja?
Das ist die 11. Folge. Das ist immer noch die erste. Ja klar, das sind immer noch gleich
Leute. Immer noch dieselben Leute, von Anfang an, ja? Weil ich gesehen habe, dass er schon wieder castet für die nächste Staffel. Deshalb habe ich gedacht, nein, die ist vorbei.
Okay. Er hat selbst gesagt, er weiß noch gar nicht, ob es eine zweite Staffel gibt.
Okay, krass. Aber ich habe auf Twitter von ihm gelesen, irgendwie, ja, hier wollt ihr dabei sein für eine zweite Staffel. Okay.
Vielleicht war es ein Joke oder so. Also im letzten Video vor einer Woche hat er noch gesagt, er weiß noch gar nicht, ob es eine zweite gibt. Wahrscheinlich, okay. Aber er weiß es noch nicht. Und es sind immer noch die gleichen. Es kommen immer noch 7 Folgen. Die sind erst an Tag 5 jetzt mittlerweile. Okay, krass. Und das wird halt sehr, sehr lange ausgeschlachtet. Du hast ja die GoPros von allen Teilnehmern und die achten auch nicht auf Sendezeit. Ne? Die Folge geht von 35 bis 1 Stunde 10 Minuten. Ist denen scheißegal. Die packen rein, was sie haben. Und das ist manchmal auch ein bisschen zäh, aber ich finde das sehr, sehr gut. Also ich finde das einfach super unterhaltsam, weil es halt so echt ist, ne? Was dem Fernsehen irgendwie abgeht in den letzten Jahrzehnten fast schon, wo ich das Gefühl habe, jedes Mal, das ist gescriptet. Und bei Seven vs. Wild habe ich das halt mal nicht. Ne? Ist vielleicht nicht die allerspannendste Geschichte aller Zeiten irgendwie, aber immerhin sehe ich echte Leute, die echt was machen. Und irgendwie versuchen halt zurechtzukommen in der Wildnis von Schweden. Und ich habe das halt angefangen und fand es einfach unterhaltsam. Und jetzt gucke ich halt jeden Mittwoch und Samstag die neue Folge und bin wirklich gut unterhalten und würde mir wünschen, ich weiß nicht, was mit dem Fernsehen passiert ist. Irgendwann brauchten die einfach zu viel. Ich erinnere da mal an die erste Big Brother Staffel, die noch super groß war und gut. Weil die war einfach unterhaltsam. Das waren echte Leute, die wussten nicht, was sie erwartet. Und dann wurde es mit jeder Staffel immer schlimmer. Irgendwann kamen nur noch irgendwelche, keine Ahnung, völlig absurden Charaktere da rein. Die würdest du in der Welt nie finden. Irgendwelche wirklich so, keine Ahnung, wenn du genug suchst in irgendeinem Ghetto, dann findest du sie vielleicht, aber das sind keine normalen Menschen da, die nur noch zum Selbstprofilieren und Co. da, ne? Und das Fernsehen ist einfach so abgedriftet, dass mich das irgendwann komplett verloren hat mit entweder gescriptet oder halt so überzeichnet, weil sie irgendwas erreichen wollen. Und da ist Seven vs. Wild halt wirklich, wirklich erfrischend, finde ich. Weil es halt, ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass irgendjemand irgendwas macht, ich weiß nicht, weißt du, weil es im Skript steht oder weil er irgendwie Aufmerksamkeit möchte, sondern alles, das sieht mir alles sinnvoll aus. Die machen Fehler, die haben gute Ideen und du guckst halt mit und fieberst halt mit irgendwie und wirklich ein tolles Format. Und ist ja auch super erfolgreich, also
ja,
4
ja.
Millionen Views pro Video, das ist insane.
Überall davon, ne? Also alle feiern das auch ab, von daher, das ist echt ein Knaller. Lass uns mal ganz kurz, du hast mir das letzte Woche empfohlen, du hast gerade schon angeteasert, Celebrity Hunted, ist ja scheinbar ein Format, ähnlich wie irgendwie LOL, was aus anderen Ländern, ich glaube aus Großbritannien, kommt. Und ich habe basierend auf deiner Empfehlung mal reingeguckt, weil ich, glaube ich, zwischen einem Basketballspiel oder einem Footballspiel irgendwie Zeit hatte. Und ich habe immerhin 2 Folgen durchgehalten. Kannst stolz auf mich sein. Und ich hab einen Blogantrag geschrieben, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast, der hieß Der Tiefpunkt deutscher TV-Unterhaltung. Ich find's fast schon frech, dass du darüber nachgedacht hast letzte Woche irgendwie oder gesagt hast, bitte sag mir, dass du es nicht gut findest. Also sorry, aber wer das gut findet, der hat auch irgendwie die Kontrolle über sein Leben verloren. Also
2 Folgen geguckt, das macht mir Sorgen, Steve.
Ja, aber weißt du warum? Weil wenn du daran gehst und weißt irgendwie, okay, das kannst du nicht ernst nehmen, du nimmst es auch nicht ernst, sondern du nimmst es als, ich habe ja geschrieben, als Comedy-Gold war, und du hast noch ein bisschen Alkohol, den du dazu trinkst, dann ist das echt lustig, weil es halt fake as fuck ist und so fake und so unlogisch, wie du schon letzte Woche ja perfekt dargestellt hast, dass du dir immer denkst, irgendwie, die können das nicht ernst meinen irgendwie. Das Galileo Mystery Team in der Zentrale in Frankfurt.
Also die Stimme von dem Sprecher, die so ultra ernst ist. Und ja, hier sind unsere. Und du denkst dir, what the fuck ist denn los?
Das ist doch der Typ, der Sprecher ist doch der Typ aus 4 Blocks. Wie heißt er? Der auch immer jetzt in der T-Online-Werbung ist. Die Stimme habe ich sofort erkannt. Wie heißt denn noch mal? Der auch mit dem. Warte mal.
Ich hoffe, ich muss ihn nie wieder hören. Ich habe keine Ahnung.
Die Stimme ist ganz bekannt. Ist ein ganz bekannter deutscher Schauspieler, der auch bei 4 Blocks mitgespielt hat. Gerade mit diesem Typen, der auch jetzt hier bei dem Format dabei ist. Ich kann mir den Namen nicht merken. Naja, also die Stimme ist ganz bekannt. Also ist ein ganz bekannter deutscher Schauspieler, der spricht. Aber ist auch völlig egal.
Ich finde es schrecklich. Ich finde es noch schlimmer. Aber noch viel schlimmer macht dieses Expertenteam. Diese eine Frau, die diese Sachen analysiert. Also ich habe in meinem gesamten Leben, glaube ich, nie etwas gesehen, was so viel Fremdscham bei mir verursacht. Selbst wenn das eine Satire gewesen wäre, wäre das immer noch Fremdscham-Faktor hoch 1000 gewesen. Wie sie da steht vor den Monitoren, hinter irgendwie so diesen anderen Experten und dann analysiert sie irgendwelche Gesichtszüge und du denkst dir die ganze Zeit, bist du dumm? Also, wer hat denn das geschrieben? Wer macht denn sowas? Ich meine, wie dumm. Für wen ist denn das?
Hab also, dieses ganze Affentheater, so von wegen irgendwie, sie würden ja alle Kameras, hast du ja letzte Woche schon erklärt, alle Kameras überwachen und an jedem Geldautomaten und dann, keine Ahnung, flüchtet diese unfassbar unsympathische, dieses Model, die fand ich schon früher immer scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Hiesinger
glaube ich, ne?
Hiesinger. So, und dann irgendwie verändert sie sich so, dass man sie wirklich nicht erkennt. Und dann sitzt sie in dem Zug. Und rein zufällig ist dann die Kamera auf ihr in einem riesigen ICE, irgendwo 1000 Leute mitfahren. Aber sie haben sie dann, ja, das könnte sie vielleicht sein. Aber das ist also ein Affentanz.
Die ganze Kamerateams dabei. Und dann siehst du die Überwachungskameras und da siehst du die Kamerateams nicht. Und du denkst die ganze Zeit, what the fuck?
Vor allem aus 3 Perspektiven. Also die Film ist, da muss ja ein riesen, also sie sagen ja, ich habe ein bisschen mich darüber recherchiert, sie sagen ja, der Aufwand oder der Produktionsaufwand wäre so riesig gewesen. Ja, ist ja auch klar irgendwie, weil du x Teams irgendwie mit, was weiß ich, wie vielen Kamerateams irgendwie begleiten musst. Und im Prinzip ist es, sie haben, also was ich sagen würde, ist, sie haben irgendwie mit jedem Promi Team, in Anführungsstrichen, Klitschko war ja alleine unterwegs, haben sie irgendwie so eine vermeintliche Flucht inszeniert, beziehungsweise filmen die, wie die irgendwie dann mal das Fahrzeug nehmen, das oder das. Und dann haben sie, je nachdem, wie es passt, haben sie dann diese Zentrale dazu gemogelt und dann so versucht, darauf dann einzugehen. Das ist halt irgendwie wie so ein Abend, wo du Rollenspiel machst. Also, das ist halt so unfassbar schlecht. Und es ist, das Problem ist, sie versuchen es halt wirklich so zu verkaufen, als wäre das wirklich ernst. Und da ist es ist halt kaputt. Also allein diese.
Das Ding ist, ich habe ja nicht mal was dagegen, wenn sie ein bisschen scripten. Meinetwegen scriptet ihr ein bisschen. Aber du darfst es dem Zuschauer doch nicht so zeigen. Ich meine, wo ist denn der Reiz des ganzen Formats? Ja, du kannst es halt immer noch lustig finden, weil es so schlecht ist. Aber meinetwegen, ich meine, Leute gucken auch Sharknado, ne? Das ist halt so. Aber ich meine, dann vergleichen wir das mal mit Seven vs. Wild. Warum machen sie es nicht so? Dann hast du doch ein gutes Format. Das Format an sich ist doch gar nicht so schlecht. Ich meine, dann nimmst du irgendwelche komischen Experten, mir doch fuck egal, und die sollen irgendwelche Promis hunten. Dann gibst du denen eine GoPro in die Hand. Und dann sollen die durch Deutschland laufen und dann ist der Bums. Und dann, wenn du dann immer noch was scriptest, ja meinetwegen, dann scripte halt was, aber dann sehe ich es als Zuschauer wenigstens nicht so eindeutig, weißt du?
Also. Stimmt, also ich bin zum ersten Mal wirklich vom Sofa gefallen bei dieser Giesinger irgendwie und dieser vermeintlichen Finte irgendwie, wo dann ganz am Anfang die Ermittler schon meinen, sie haben sie und dann ist das irgendwie ihre beste Freundin unter der Kapuze, die dann sagt, ich habe eine Botschaft für euch. Die Steffi Giesinger, die ist tough, die solltet ihr nicht unterschätzen. Das kann nicht euer Ernst sein, ehrlich.
Ja, vor allem, sie sagen dann aus dem Expertenteam, nehmt sie mal mit. Und du denkst dir, unter welcher Berechtigung solltet ihr irgendwen mitnehmen dürfen?
Das ist das Beste, finde ich. Die Helfer, die dann quasi festgenommen werden und dann interviewt werden irgendwie. Und dann denkt sich jeder so rein logisch, ja, warum sollten die denn, die haben doch irgendwas zu befürchten, das ist doch ein Spiel, warum sollten die denn jetzt die Wahrheit sagen? Und dann gibt's so ganz taffe Verhöre, wo dann so am Ende die Frage ist, würdest du für die beiden auch lügen? Und ich so, wollt ihr mich verarschen? Ey, Leute, ganz ehrlich, was? Also, wenn du es so, also, wenn, ich kann es jedem nur empfehlen, guckt mal rein, nehmt euch ein bisschen Alkohol, irgendwie ein paar Kumpels und nehmt es wirklich als Comedy-Gold, dann kann man sehr darüber lachen, aber wenn ihr es ernst nehmt, dann könnt ihr es, ähnlich wie M-Pox, der schreibt, er hat nach 20 Minuten ausgeschaltet wegen Fremdscham.
Wundert mich, dass du zwei Folgen ausgehalten
hast. Ja, du hast mich halt vorgewarnt und wenn man weiß, wie albern das ist, dann kann man sich das geben, zumindest irgendwie so ein bisschen länger. Hast du es geguckt, Maris?
Überhaupt nicht. Ich habe deinen Beitrag da gelesen, den YouTube-Kanal aufgerufen um zu gucken, ob es ein Video darüber gibt, dass das auch so analysiert, wie du das hattest. Hab da irgendwie 5 Sekunden was nachgeguckt und dann das sein gelassen.
Ja, ist auch richtig. Aber ich meine, sie versuchen es halt zu hypen, also Amazon irgendwie und keine Ahnung, was die da an Geld reingehen. Ich bin mal gespannt, also ich würde gerne mal wissen, irgendwie, wie erfolgreich das ist, also wie viele Leute das gucken. Wenn sowas dann funktioniert und viele, weil sie halt so einen Klitschko dabei haben oder nicht, dass es auch noch funktioniert und dass sie dann mehr von dieser Scheiße machen.
Das glaube ich nicht. Also das muss doch, also das ist wirklich der Tiefpunkt menschlicher Evolution.
Ich kann mir nur vorstellen, dass die das den Erfolg von so einem LOL halt gesehen haben und noch mehr irgendwelche komischen deutschen Serien machen wollten.
Ja, aber LOL ist ja gut.
Ja, es ist ja für viele gut, aber ich meine, dass die können ja nicht LOL 2 machen, die müssen ja irgendwas anderes mit irgendwelchen Promis machen.
Ja klar.
Und dann so, aber lass mal sowas machen, das ist voll die gute Idee.
Ja, natürlich, du kannst ja alles Mögliche machen, aber ich meine wirklich, also das ist halt wirklich, es ist immer noch surreal, dass es das gibt für mich. Also ich hätte wirklich, ich weiß nicht, ich finde das so, als ob ich im anderen Universum bin, dass es das so gibt. Das ist so weird. Und also ich meine, weißt du, wenn du Frauentausch oder so guckst, ne, also nicht, dass ich Frauentausch hier geguckt hätte, aber man kennt halt Ausschnitte und Co., ich meine, da weißt du auch, dass viel gescriptet ist, aber das ist ja einfach alles besser. Ja, meinetwegen alles, aber das ist ja trotzdem einfach besser. Das ist ja unfassbar. Ja. Du musst ja sagen, dass Frauentausch besser ist als das. Das ist ja unfassbar eigentlich, dass du sowas je sagen würdest.
Ja, und aber genau das ist ja der Punkt, das ist gerade, was du angesprochen hast. Ne? Das Fernsehen in Anführungsstrichen hat es ein bisschen verloren und diese YouTube- oder Independent-Formate funktionieren halt geiler. Ist fast schon wie der Gaming-Szene mit den AAA-Titeln und mit den Indie-Titeln. Ne?
Ja, und da guck dir also, mal Meinecke an, ne? Der hat gesagt, der hat 80.000 Budget gehabt für seinen Seven vs. Wild. Der hat 18 Folgen mit irgendwie, also am Ende werden es 18 Folgen sein, inklusive die ganzen Reaction-Videos von ihm und so, ne? Der hatte Content für 100 Stunden damit. Ach, 200 wahrscheinlich. Und der hat 80.000 dafür in die Hand genommen. Und das ist einfach in jeder Hinsicht qualitativ und inhaltlich 10-mal besser, als was Amazon, wie viel haben sie dafür ausgegeben? Ein paar Millionen?
Ich frage mich, wie er das Geld wieder einnimmt irgendwie. Ich meine, klar, der hat viel Millionen Views.
YouTube, what the fuck?
Ja, aber nur YouTube, da machst du ja nicht so viel Geld mit, oder?
Natürlich,
doch.
4 Millionen pro Video. Ja, natürlich.
Ich glaube sogar in Deutschland hier, das hatte Destiny letztens gesagt, in seinem, also der Streamer Destiny hat gesagt, irgendwie, dass er auf YouTube halt viel, viel, viel mehr Geld macht als auf Twitch mit reinen Ads.
Ja. Ja, aber das ist Amerikaner, oder? Das deutsche YouTube zahlt ja nicht so viel.
Aber das Ding ist, dass viele, die YouTube gucken, das halt auch über Mobile oder sonst was gucken und da haben die auch von Haus aus keine Adblocker und so, ne?
Hat ja auch seinen Sponsor mit Rhino Shield dabei, die werden das hauptsächlich bezahlt haben. Und was du, man darf ja, also ich meine, jede Folge hat 3 bis 4 Millionen Views. Da kannst du alleine schon mal locker 10, 20, 30.000 Euro Ad-Revenue alleine rechnen.
Okay.
Also kommt drauf an, wie viel es dann genau bezahlt.
Ich frage mich halt immer irgendwie, weil man immer hört irgendwie, dass die YouTuber irgendwie immer mehr auf Twitch drängen, weil sie sagen, ja, was man so auf YouTube Deutschland bekommt, ist nicht so krass im Vergleich zum Beispiel zu Amerika und so.
Na, die machen schon ihr Geld. Du kannst auch nicht 4 Millionen berechnen. Ich meine, wer macht sonst 4 Millionen? Kein Mensch macht 4 Millionen, nicht mal Kronk macht 4 Millionen.
Gronkh mit Let's Plays ist ja auch irgendwie nicht mehr.
Ja, aber dann meinetwegen nicht mal Montanas Videos haben 4 Millionen. Das ist insane viel. Also wirklich absurd viel. Und ich meine, wir müssen bedenken, dass Mr. Beast international auf 40 bis 50 Millionen Views nur kommt. Fritz Meinecke kommt in Deutschland auf 4 Millionen. Das ist insane. Mhm. Na, also, das ist komplett.
Aber ist doch geil. Ist doch wieder wie mit Arcane. Ist doch geil, dass sowas mal funktioniert in der Form. Irgendwie, vielleicht gibt's dann Nachahmer und vielleicht findet dann sowas, so ein aber Format halt dann auch mal den Weg ins Fernsehen.
Ja, also er sagt wirklich, ich glaube 70 oder 80.000 hat er gesagt, Production Value dafür. Ich meine, du musst halt die ganzen GoPros Akkus anschaffen, die Powerbanks, du musst halt den Flug und die Boote und das Rettungsteam und was auch immer.
Ich frage mich, wie die ihr Equip aufladen. Ich weiß das selber, wie wenig Akku so eine GoPro.
Ja, aber Powerbanks, das zeigen sie alles im Video. Sie haben Powerbanks und alles in ihrem Koffer dabei.
Und dann ohne Ende Karten, weil das... Das ist das
Gute, dass sie es auch zeigen. Ja, sie zeigen auch, weil dann du als Zuschauer, selbst wenn was gescriptet wäre, ich kann das ja nicht abschreiten, ne? Also ich kann es ja nicht 100% verneinen, meinetwegen ist da die ganze Zeit ein Kamerateam noch drumherum oder kein Kamerateam, aber irgendwelche Helfer. Ich weiß das ja nicht, ich glaub's nicht, ich glaube, das ist alles echt, aber immerhin erklären sie es dir gerade zum Beispiel mit den Powerbanks. Ne? Sie zeigen am Anfang, in der ersten Folge zeigen sie sofort diesen Koffer. In diesem Koffer sind zwei riesige Powerbanks, da sind zwei oder drei GoPros, da ist das erste Hilfe-Kit mit einem Handy da drin, verblombt wohlgemerkt. Und du als Zuschauer verstehst halt zu jedem Zeitpunkt, jupp, das kann alles genau so gewesen sein. Ob das genau so ist, kannst du nie wissen. Ich meine, weißt du, ich war ja nicht dabei. Natürlich kann da irgendwas gescriptet gewesen sein oder so. Ich glaub's nicht, aber sie geben mir zumindest die Illusion 1000%, dass das alles echt ist. Und sie erklären dann halt so Sachen wie, ne, das ist ja eine Frage, die auftaucht. Hey, wie können die 7 Tage da rumlaufen und die GoPros haben noch Akku? Aber sie erklären's halt. Das sind riesige Powerbanks, 2 Stück. Also die ich weiß nicht, GoPro braucht ja auch nicht so viel zum Laden, ne? Also die hält bestimmt für einen Monat oder so.
Ja, meinst du mal alle, aber okay. Gut, funktioniert ja scheinbar, haben die alles bedacht. Also von daher ist alles gut.
Ja, naja. Eben.
Gut, ich bin gespannt, irgendwie, wie da die Entwicklung geht. Irgendwie gefühlt, ja, sind die, also was Amazon macht, auch so an Eigenproduktion im Gaming-Bereich. Übrigens, das Lustige ist, nur mal so als Info, der Mark Klang, der war ja vorher Community-Manager für WoW bei Blizzard. Dann hat Blizzard ja diese Stelle gestrichen. Es gibt ja keinen deutschen Community-Manager mehr. Dann war er jetzt Community-Manager bei Amazon Games für Deutschland. Ja, jetzt pass auf. Genau, bei Amazon Games für New World und auch für Lost Ark. Oh. Und jetzt habe ich durch Zufall gesehen, dass er getweetet hat, dass das heute sein letzter Tag ist bei Amazon Games. Und ich habe ihn gefragt, wo es hingeht. Irgendwie, er wollte es nicht verraten, ne, weil er denkt, ach, der Krömer mit seinem Laberdings, aber ich bin eigentlich ganz gut. Ich wusste auch schon relativ früh, wo, ist auch egal, scheiß da unten drauf. Aber also ich bin vertrauenswürdig, jetzt natürlich nicht hier ausgeplaudert, wohin er geht, aber er hat auch gesagt, ja, ich warte mal ab, ich werde es früh genug announcen. Aber wie dem auch sei, mein Gedanke ist halt irgendwie, oder das muss ich noch fragen, aber mein Gedanke ist halt, reißt Amazon jetzt schon die Zelte ab? Die haben halt den deutschen WoW-Community-Manager geheiert. Jetzt fange ich auch schon so anzureden wie Sascha. Weil die wahrscheinlich große Pläne hatten. Und jetzt ist halt die Frage, hat Mark, das muss ich ihn, wie gesagt, noch fragen, hat Mark die verlassen, weil er einfach ein besseres Angebot hat? Oder, ne, so, von wegen, ich gehe da und dahin, ist geiler. Oder fangen die jetzt auch schon an, ihre Zelte abzureißen, weil sie merken, okay, das mit New World geht jetzt gerade den Bach runter. Und wir verringern mal den Support und die Kosten, die wir dadurch haben. Das ist eine interessante Frage. Auf jeden Fall ist der Marc jetzt nicht mehr deutscher Community Manager für New World. Und meine These ist, ehrlich gesagt, wenn ich wetten müsste, dass die irgendwie ihren Support langsam abbauen, weil sie merken irgendwie, okay, für die von Enclaves vorausgesagten 50.000 Spieler brauchen wir nicht mehr oder wollen wir nicht so hohe Kosten haben für Community Support.
Wir haben noch einen 120.000er Peak. Allerdings haben sich mittlerweile die Goldseller, die offenbar sehr groß in dem Spiel sind, beschwert. Das, kein Witz, unfassbar, im offiziellen Forum, dass die so viel dumme Scheiße mit ihren Golddupes machen, dass sie ihr Geld nicht loswerden. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Da beschweren sich die Goldseller im offiziellen New World Forum und sagen, könntet ihr mal eure Golddupe-Probleme in den Griff kriegen? Wir arbeiten hier serious und wollen Gold verkaufen. Und ihr macht da ganze Zeit Scheiße, dass die Economy kaputt geht.
Oh, das ist ja der Hammer, ey.
Das ist so Next Level Shit. Ich meine,
das ist so ein Scheiß-Joke.
Ohne Scheiß, als ob die Mafia irgendwie so zum Start geht und sagt, ey, könntet ihr mal eure Scheiße in den Griff kriegen? Wir kriegen unsere Drogen gar nicht mehr weg. Ihr macht das alle. So gut einfach.
Ja. Ja. Kriegen sich ein, ne?
Ich stimme dir zum Teil zu. Allerdings, wenn er auch der Community Manager von Lost Ark war, dann würde ich vielleicht eher sagen, außer die haben jetzt interne Zahlen.
Er war der Community Manager von Amazon Games für alle Spiele. Also das war jetzt nicht irgendwie explizit dafür gedacht, irgendwie, ja. Meine Hoffnung liegt ja auch in Lost Ark. Beziehungsweise das ist das Spiel, wo ich mich drauf freue und das hoffentlich funktioniert das. Aber ich weiß gar nicht, wer der Ansprechpartner ist, muss ich nochmal fragen. Aber also, was mir sowieso da sehr negativ aufgefallen ist, irgendwie, als er noch Blizzard-Community-Manager war, da war er wirklich sehr großzügig, was, also natürlich nicht er, sondern Blizzard, was so Preise anging, was so Support anging, was Keys anging für Beta-Versionen und für Releases. Und also, das habe ich persönlich in der Gaming-Branche noch nie erlebt, oder ewig nicht. Blizzard war früher auch mal so drauf. Als New World rauskam, habe ich keinen Key gekriegt dafür. Also jetzt werden wieder, es gibt ja immer so, wenn man das sagt, ne, dann sagen die Leute immer, ja, kannst du ja deinen eigenen Key kaufen, so diese Missgunst da. Mhm. Aber es ist halt nun mal so, dass wenn man das beruflich macht oder in meinem Fall nebenberuflich, dass man dann natürlich, und das ist halt einfach Standard, von allen Gaming-Firmen irgendwie zumindest die Keys gestellt kriegt. Und wenn man auch noch irgendwie Community-Support macht und, was weiß ich, Guides oder sich halt das Spiel supportet, dass man dann irgendwie Preise zur Verfügung gestellt kriegt für die Community und so weiter. Und da gab es gar nichts von Amazon. Lost
Ark auch nicht, ne?
Also bisher nicht, aber das Spiel ist ja auch nicht rausgekommen. Keine Ahnung, ob es sowas gibt.
Man ja ein Key bekommen aber kann.
Ja gut, das habe ich gekriegt, aber das habe ich, ja. Da, du kannst dich bei Amazon für so zum Programm anmelden als Content Creator dafür. Aber das ist, da kann sich jeder Dulli anmelden, das ist sehr unpersönlich und deshalb habe ich da die Keys gekriegt. Aber was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass zum Release von New World gesagt wurde, ja, sorry Steve, und der Markt, zu dem habe ich ein gutes Verhältnis. Wenn der Keys gehabt hätte, hätte ich einen gekriegt, gesagt, nee, sorry, wir haben nichts, musst du dir selber kaufen. Und dann habe ich das so kommuniziert auf meinem Blog, weil ich das eine Unverschämtheit fand. Und dann haben viele gesagt, ja, Moment mal, aber der und der, die haben doch aus, die hauen Keys raus, ja. Aber das waren große YouTube-Streamer, die dann halt an so einem Event teilgenommen haben, an so einem speziellen, und deshalb das hatten. Also die normale Presse, in Anführungsstrichen, hat von denen nichts gekriegt. Das war, gab's also sowas hatte ich ewig nicht in der Gaming-Szene. Und die haben auch keine Preise rausgerückt. Da gibt's ja unendlich Möglichkeiten, und das finde ich schon sehr seltsam.
Da gab's doch das mit den Drops, ne, was auch eine
genau.
Stelle hatten, ne?
Genau. Das waren die an diesem Event teilgenommen haben. Ja. Die wurden wohl supported, die durften wohl auch Keys verlosen. Aber alle anderen irgendwie, wie gesagt, habe ich so ewig nicht gekriegt. Und auch, macht ja auch Sinn, ne, dass du irgendwie sagst, okay, ihr seid, wie ich jetzt, irgendwie seid nicht mehr so ganz groß dabei, aber ihr macht eine gute Arbeit und das seit vielen Jahren. Und ihr habt zumindest, was weiß ich, so und so viele Follower und die euch gucken irgendwie. Also von daher, hier hast du mal, was weiß ich, das kriegst du ja von allen. Da kann man ja nicht sagen, ja, ich hab dann mir anhören dürfen auf meinem eigenen Blog, ja, du bist ja mittlerweile zu klein geworden. Ja, das hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Also alle anderen schaffen es ja auch irgendwie. Und klar, ich hab nicht mehr die Zahlen wie früher, nicht mehr ansatzweise, aber darum geht's ja auch gar nicht. Ne? Es geht ja darum, dass du als Streamer irgendwie ein Game spielst und zumindest ordentliche Viewerzahlen hast im Vergleich zu allen anderen und zu den, keine Ahnung, mit meinen 200 Viewern gehöre ich bestimmt noch zu den Top 5% auf Twitch. So,
ich gehöre schon zu den Top 5%.
Ja, ist auch völlig
egal. Top 1%.
Ist ja jetzt völlig egal, aber also ich habe sowas in der Form lange, lange nicht erlebt, dass da so ein Publisher gesagt hat, nee, ihr kriegt gar nichts. So, ist komisch. Aber wie dem auch sei, ich bin mal gespannt, wo der Weg vom Mark hingeht und wie das auch mit, vor allem jetzt mit Lost Ark, für mich weitergeht, weil da freue ich mich halt sehr drauf. Ja. Gut, ich würde sagen, die leidige Corona-Diskussion in dieser Woche können wir uns wie immer nicht sparen, einfach weil irgendwie jede Woche so viel passiert irgendwie. Alle haben Angst vor
Karl. Hallo?
Wir haben jetzt Karl, ja, genau. Hat's dich überrascht? Mich hat's mega überrascht, dass er jetzt Gesundheitsminister ist. Er hat niemals mit gerechnet. Eben, ja, weil er ja auch aufgrund
sich da hinreißen lässt, aber ja, ich glaube, das spricht auch für ein bisschen Aufbruch. Oder vor allem, dass die SPD einfach Ruhe haben will. Ne, weil du befriedigst halt irgendwie alle Flügel so ein bisschen und versuchst wenig Stress zu machen. Und vor allem die Bevölkerung wollte halt Karl. Ja, natürlich, die Querdenker wollten Karl nicht und dann gibt's noch ein paar andere Leute, die Karl nicht mochten, aber selbst die CDU hat ja Karl gefordert. Ich meine,
das Ding ist,
Söder und Merz haben gesagt, Herr, nimm doch den Lauterbach, der redet doch eh den ganzen Tag darüber.
Dann kann ja, er das auch ja, stimmt schon, machen. Aber eben weil er halt so präsent auf Twitter ist und in dieser ganzen Diskussion halt so ein bisschen verbrannt irgendwie, ähnlich wie Drosten, aber der von sich aus so ein bisschen, ja gut, für mich auch nicht.
Die Querdenker hassen ihn und dann musst du halt auch ein Zeichen setzen, das ist scheißegal, was ihr denkt. Redet mal schön weiter, eure Kacke, und dann, wir haben den Karl.
Ja, gut, ich sehe das genauso wie du. Ich finde es auch geil, ich habe es auch mega abgefeiert. Aber ja, er ist halt wirklich in jeder Talkshow gewesen gefühlt und das auch 10-mal. Ich habe einfach gedacht, irgendwie, also diese Überpräsenz in den Medien, siehe Drosten, der von sich aus gesagt hat, ich bin verbrannt, ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück. Deshalb hat es mich persönlich überrascht. Es ist die beste Wahl.
Auch wieder und Interviews.
Ja, aber nicht so, ja, keine Ahnung. War eine ganze Zeit lang, war er mal so ein bisschen verschwunden. Wie dem auch sei, ich denke auch, dass also ich meine, es macht ja auch Sinn, wie oft haben wir darüber gesprochen, dass ja jemand einen Ministerposten übernimmt, der auch Ahnung davon hat. Das ist ja, eigentlich würde ich ja von sich aus sagen, ja, warum macht man das nicht immer irgendwie? Ne, so, aber manchmal in der Politik.
Auf der anderen Seite, Steve.
Ja.
Ich sag, das ist nicht so wichtig, aber in dem Fall ist es ausnahmsweise wichtig.
Also ich find's geil. Also da war jetzt in der neuen Regierung ja, ich glaube hier, Özdemir kommt ja auch aus dem Bereich, irgendwie von daher macht es ja durchaus Sinn, die Leute dann auch irgendwie nach Kompetenzen zu besetzen und nicht irgendwie so einer Pfeife wie Spahn oder wie hieß unser toller hier Andi Scheuer, solche Ministerposten zu geben, die A, davon keine Ahnung haben und B, irgendwie dann ja teilweise hanebüchene Entscheidungen treffen. Ne? Siehe irgendwie Scheuer mit seiner Maut irgendwie, dass der bis zum Ende im Amt sein darf, was, wenn du mal irgendwie, ich hab da
letztens... Mir gibt's relativ viel Kritik übrigens, dass der Landwirtschaftsminister wurde, weil, Gott, ich habe seinen Namen, Hofreiter, deutlich geeigneter wäre als Biologe und Co. Er hat eher weniger keine Kompetenz in Landwirtschaft und Co.
Aber bisher ich hab gehabt, sondern eher gelesen,
Integration und Kultur.
Ja, aber ich habe irgendwo gelesen, dass der auch aus irgendwie aus dem Bereich kommt, der Landwirtschaft. Dass der irgendwie, dass der das, ich habe von irgendjemandem gelesen, dass das gut ist.
Ich
habe ja
Kritik gelesen, aber keine Ahnung,
ich weiß es jetzt nicht. Okay, ich weiß es auch nicht
100%. Egal, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Ja. Die Ministerien haben ihre Experten. Du brauchst halt nur wen, der, natürlich, wenn er noch dazu Ahnung hat, ist das gut, keine Frage. Aber du brauchst jemanden mit den richtigen Idealen, der auf die Experten hört. Das ist das Allerwichtigste. Und der nicht seine eigene Scheiße macht wie einen Scheuer, der Verkehrsminister übernimmt. Ist ja fuck egal, ob der Ahnung von Verkehr und Co. hat. Das ist mir doch fucking Latte. Der kann meinetwegen auch, was weiß ich, Bienenzüchter sein, solange er auf die Experten hört. Aber wenn die Experten dir sagen, hey, die Maut wird nicht durchgehen und du haust dann irgendwie, was weiß ich, wie viele, 500 Millionen oder so in diese Scheiße rein und machst Verträge und sagst dann, oh, ja, ging doch nicht, weil du nicht auf deine Experten hörst, das ist halt scheiße, ne?
Ja, und vor allen Dingen dann,
das Hören ist wichtiger.
Dann so eine beschissene Kondition für irgendwie, es kommt doch nicht zustande, also so eine quasi Vertragsstrafe, die er zahlen musste.
Furchtbarer Mensch, ja, und weg ist er, aber Lauterbach ist natürlich einfach, ich meine, ich glaube, das war wirklich ein Volksbegehren fast schon, ich glaube nicht, dass Scholz das wollte, aber ich glaube, er wusste auch, Gott, wie rechtfertigst du, dass das nicht wird? Ich meine, ja, du kannst sagen, er ist ein bisschen verbrannt und ja, er ist ein bisschen medienaufmerksam, aber das ist ja wichtig sogar in der Situation. Du willst doch jemanden haben, der sich ins Kreuzfeuer stellen kann, und was er seit 2 Jahren tut. Ich meine, ne, du gehst nicht davon aus, dass es so bald zu Ende ist. Und ich meine, wer will die Scheiße machen? Lauterbach halt. Sonst will's ja keiner machen, wahrscheinlich auch, ne? Es ist ja wirklich nicht der geilste Job.
Wollte ich gerade sagen.
Ich meine, du kriegst Morddrohungen. Ich hoffe auch, dass ihm gar nichts passiert, dass der irgendwie jetzt gute Personenschützer um sich hat, weil du musst ja wirklich Angst haben.
Ja.
Dass die sind ja völlig eskaliert, alle.
Aber ich finde auch, dass er gut angefangen hat, dass der mir was am Bundestag gegeben hat, irgendwie, ich weiß nicht, ob du's gesehen hast, dieses irgendwie, ja. Wir reden darüber, wir machen es alle zusammen, so nach dem Motto irgendwie. Also, ne, das ist eine Entscheidung, die wir hier im Bundestag treffen. Das fand ich einfach sehr, sehr gut. Also alles, wie er jetzt auch aufgetreten ist, mit der gefühlt nötigen Demut und alle die Sachen, die er jetzt schon irgendwie gesagt hat, irgendwie, das wirkt alles Hand und Fuß. Und
die richtige Entscheidung. Ne? Ausnahmsweise mal, die Politik hat die richtige Entscheidung getroffen.
Ja,
das ist alles andere wäre absurd gewesen. Ich meine, du stellst den Gesundheitsminister, du hast den bekanntesten Gesundheitsexperten im Land, seit 2 Jahren zumindest. Es ist ja einfach der bekannteste. Es gibt ja auch einen Grund, warum der überall eingeladen wird. Ne? Weil er halt nicht, ja, natürlich hast du auch die Leute, die sagen, er hat immer Panik gemacht. Ja, gut, meinetwegen. Ich habe halt lieber ein bisschen mehr Panik als ein bisschen weniger, weißt du? In der Situation, glaube ich. Lieber ein bisschen vorsichtiger sein dann teilweise als, also zumindest am Anfang. Und ich glaube, er hat einfach einen guten Job gemacht und hat es verdient. Und ich glaube, er macht den Job jetzt bestimmt, macht ihn bestimmt besser als Spahn.
Viel schlechter kann man nicht machen. Das glaube ich auch. Aber das Problem ist, glaube ich, auch, dass die Erwartungen an ihn so riesig sind, eben weil er diese, in Anführungsstrichen, Vorschusslorbeeren hat und alle denken irgendwie, er ist jetzt Superman und kann irgendwie die Pandemie jetzt irgendwie am Alleingang beenden. Von daher ich persönlich denke, dass er nur verlieren kann in Bezug auf seinen Job.
Aber ich bin gespannt, wie lange Lauterbach schon unterwegs ist und wie wenig Bedeutung er eigentlich immer in der SPD hatte. Also du kennst ja Lauterbach schon seit 20 Jahren, locker, mit seiner Fliege. Den kennst du ja, also ich kannte den
schon. Bis Corona hat sich kein Schwein für ihn interessiert, eben. Ne?
Das ist so ein Sidekick der SPD gewesen immer. Der war halt lustig, weil er sieht halt ein bisschen lustiger aus irgendwie, ne? Nicht so typisch Politiker gestriegelt irgendwie. Er hat immer seine Fliege angehabt. Das ist ja eher so lustig gewesen. Und erst durch Corona kam er ja in die, ich meine, wie genau soll er verbrennen? Im schlimmsten Fall ist er wieder da, wo er vorher war.
Also, ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Erwartungshaltung ihm gegenüber, eben weil er, ne, also dass sie einfach gewaltig ist irgendwie und mal gucken, ne.
Aber ich glaube, er hat so viel Vertrauen in der Bevölkerung, weil das glaube ich wirklich, ne, gibt auch Umfragen irgendwie, die meisten wollten das ja wirklich. Aber wie gesagt, selbst CDU-Wähler und Co., die sagen, natürlich, der kriegt halt viel Kritik ab und in der öffentlichen Wirkung auf Social Media und so sieht das teilweise aus, als ob ihn jeder hasst, aber das ist ja nicht so. Die Leute mögen ihn, die Leute sind halt anders als die Amis, ne, die auf Fauci einhacken. Wie verrückt, sondern wir sagen halt, jo gut, Drosten und der haben uns irgendwie so ein bisschen durchgeführt und wir sind ja insgesamt nicht so schlecht durch die Pandemie gekommen, wenn man alles zusammen sieht, und da haben die beiden halt einen großen Anteil dran. Ne?
Ja. Man hat sowieso irgendwie, also ich, was heißt Mann, das ist ja totaler Bullshit, aber ich habe sowieso ein ganz, ganz gutes Gefühl bei der Regierung irgendwie, es herrscht so eine gefühlte, obwohl die SPD ja nun irgendwie auch schon in den letzten zwei Legislaturperioden unter der Führung der CDU dabei war, aber irgendwie herrscht so eine Aufbruchsstimmung, irgendwie, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, da könnte jetzt mal was Positives draus entstehen, irgendwie alle fangen gefühlt mit einem gewissen Enthusiasmus an, jetzt gerade Annalena Baerbock irgendwie als Außenministerin, die erstmal irgendwie so erstmal alles abgereist hat, irgendwie sich überall vorgestellt hat, auch die Position, die sie hat, irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste, sowohl irgendwie die Russen jetzt für den Ukraine-Konflikt massiv kritisiert hat und auch irgendwie bei China die Menschenrechtsverletzungen anspricht, also wo du das Gefühl hast, okay, da ist erstmal keine Lobby jetzt dahinter, sondern irgendwie die sprechen die Probleme an, so und Scholz, der so die ersten Reisen hinter sich hat. Das wirkt alles sehr irgendwie, die haben Bock darauf, die haben Bock, was zu verändern, die haben Bock irgendwie Deutschland voranzutreiben, in Anführungsstrichen.
Es ist halt völlig absurd, was die SPD jetzt für ein Team hat, wenn du guckst, was sie vor 4 Jahren hatten oder 3 Jahren, wo du wirklich eigentlich nur noch eine farblose SPD mit Nahles an der Spitze hattest. Dieses eine Jahr, was wirklich furchtbar war, wo du dachtest, Gott, die können sich auch auflösen, das ist eigentlich alles vorbei. Und was sie jetzt haben, ne, auch ich meine, das sind einfach gute Personalentscheidungen. Das ist alles refreshed, ne? Du hast jetzt Klingbeil und Esken mit einem eher konservativen Klingbeil, aber der halt gute Kontakte zu Kühnert und Co. hat, ne, der nicht so genau. Hass ist. Und die
der jemand, der Brücken bauen kann. Das ist halt
genau,
das
Genau. Du hast einen Brückenbauer mit Klingbeil, der eher ein. Ne, der nicht ganz so links ist, aber der konservativ da rumgeistert und trotzdem die Linken versteht, der gute Kontakte mit Kühnert hat. Du hast Kühnert jetzt als Generalsekretär, das ist super. Du hast ein gutes Minister, wie nennt man das, Team, mit ein paar unbekannten Leuten, die neu reinkommen, wie Faeser, die sagt sofort, wir, keine Ahnung,
jung und hungrig.
Die Gefahr ist des Rechtsradikalismus, ja. Weil das wird immer schlimmer. Und nicht so wie Seehofer, der sagt, ach, da ist doch nichts Schlimmes. Die paar Polizisten, die alles machen gut. Das halt so in der Freizeit. Die
machen so weiter wie immer.
Ja, und du hast einfach das Gefühl, das ist halt der Linksruck, den du haben willst. Und gleichzeitig hast du die FDP da mit drin, die den Linksruck halt nicht so ganz so will, aber die kriegt halt auch ihre Sachen und die sollen jetzt einfach die Guschen halten und das Finanzministerium und Co. machen und dann ist das halt okay. Keine Ahnung.
Ich bin sehr gespannt jetzt, was in den nächsten Monaten passiert. Nicht nur in Sachen Corona, sondern auch in Bezug auf Bildung, in Bezug auf, keine Ahnung, Breitbandausbau, Digitalisierung und so. Weil ich meine, auch Klingbeil ist ein riesen Befürworter. Das war immer, er war lange auch in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben und er nur normaler Abgeordneter war, war er der Digitalisierungsbeauftragte oder Experte der SPD. Das heißt, und der zieht im Hintergrund immer die Strippen. Viele sagen auch, dass Klingbeil der Kanzlermacher ist und dass ihm zu verdanken ist, Generalsekretär. Das wird ganz interessant. Aber lass uns
ja, aber ganz kurz, auch da hast du halt auch das Lustige ist, dass sich da auch alle einig sind in der Regierung. Ne? Die haben sie bei Klimaschutz und Co. definitiv Differenzen hier und da. Aber bei der Digitalisierung, die FDP will das halt unbedingt, weil es wichtig für die Wirtschaft ist.
Genau.
Das ist super smart. Und die Grünen und die SPD sind vergleichsweise einfach so jung, dass das für die halt auch sehr, sehr wichtig ist. Ne? Wenn du einen Klingbeil, einen Kühnert, das sind ja Social-Media-Leute. Die wissen ja, dass das wichtig ist. Die wissen das viel mehr als, ja, eine Angie. Tut mir leid, aber die war da, glaube ich, nicht ganz so hinterher. Oder ein Seehofer und ein Altmaier. Ne? Ich meine, wie auch. Ist halt nicht ihre Kernkompetenz, würde man meinen. Und ich glaube, da hast du jetzt einfach für die Digitalisierung vor allen Dingen einfach ein gutes Team. Wenn sie das nicht hinbekommen, dass das besser wird, dann weiß ich auch nicht.
Also, ich hoffe, sie kriegen auch Bildung.
Dafür nicht kriegen.
Ich hoffe, sie kriegen auch Bildung ein bisschen hin irgendwie. Dann lass uns mal ganz kurz zu Corona zurückkommen.
Himmich lässt sich impfen. Wuhu!
Wer lässt sich impfen?
Himmich!
Ja!
Hat er gesagt.
Jetzt Corona,
wir sind gerettet, Corona ist vorbei.
Er hat seine Lektion gelernt, nachdem er jetzt irgendwie nach seiner Corona-Infektion irgendwie Folgen hat und also so eine leichte, wie heißt das, an seiner Lunge, ein leichtes, ich weiß gar nicht, wie es heißt.
Auf jeden Fall, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall Folgen seiner Corona-Infektion. Warte mal, wie heißt es? Leichte Infiltration der Lunge. Wo ich aber schon jetzt mehrfach gelesen habe, dass das irgendwie nichts Schlimmes ist und dass das einfach nur ein bisschen Zeit braucht, bevor das wieder weg ist. Aber man weiß es nicht. Ne? Von daher, jetzt hat er es gelernt. Manche lernen es halt nur auf die harte Tour und so ganz hart war das bei Kimmich jetzt nicht. Aber Omikron kommt, in Anführungsstrichen, in den Ländern um uns rum ist es schon ein bisschen weiter. Viele sagen, das wird keine Kurve, sondern es wird eine Wand, die auf uns zukommt, einfach weil das so viel infektiöser ist oder ansteckender ist als die Varianten vorher. Was ich heute gelesen habe oder am Wochenende ist, ja, der Delta irgendwie Zenit ist überschritten, es geht jetzt langsam wieder runter, aber Omikron kommt. Ja, aber ja. Es gibt so wenig Daten über Omikron, dass, keine Ahnung, ich will nicht sagen, jeden Tag was anderes zu lesen ist, aber was mir natürlich Sorgen macht, ist irgendwie, ja, ansteckender für Kinder, gerade die unter 5-Jahren-Fraktion, könnte damit Probleme bekommen. Das ist natürlich eine Sache, die mich natürlich mega triggert, in Anführungsstrichen, weil mein Sohn halt am Donnerstag 3 wird. Und ja, aber ich bin mittlerweile auch ein bisschen abgestumpft, was diese täglich neue Panikmeldung angeht, dass ich jetzt auch nicht irgendwie nachts nicht schlafen kann deshalb. Aber ja, also Fakt ist wohl, dass es sehr viel ansteckender ist als die Varianten vorher. Dass es auch selbst bei zweifach Geimpften die Chance, sich zu infizieren, deutlich nach unten schraubt. Also wenn du vorher, was weiß ich, frisch geimpft warst und 80% hattest, soll das 20-30% runterdrücken. Und ja, also viele sagen, und Lauterbach auch, irgendwie boostern. Boostern ist die einzige Waffe, die wir haben gegen Omikron. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, sind in Anführungsstrichen erst 22% geboostert in Deutschland. Ich gehöre übrigens dazu, habe ich erzählt. Letzte Woche habe ich geboostert. Und ja, von daher, gut, ich arbeite natürlich auch an der Front in der Schule mit 1000 Schülern. Aber ja, ich kann nachts besser schlafen und stehe auch morgens besser auf, wenn ich weiß, ich bin geboostert. Und ich will nicht sagen, mir kann nichts passieren, aber die Chancen, dass ich einen schweren Verlauf kriege, sind auf jeden Fall deutlich reduziert. Und dass ich mich anstecke auch.
Also aus Südafrika hast du halt, ne, also die ersten Studien oder wie auch immer man das nennt. Ja. Ich habe gerade einen längeren Twitter-Thread darüber gelesen von irgendwem aus Südafrika, einem Arzt, einem Forscher, der halt sagt, ja, viel ansteckender, aber wahrscheinlich auch deutlich milder. Allerdings kannst du das halt nicht wirklich werten, weil Südafrika halt komplett durchseucht ist.
Genau.
Hat halt jeder eine Grundimmunität und die haben Sommer und dann über oder so Semisommer. Es ist zumindest nicht so kalt wie bei uns, obviously, in Südafrika gerade. Und deswegen ist es schwer zu werten offenbar, weil die halt alle ihre zweite Infektion eigentlich haben. Ja. Also die haben ja 250.000 Tote oder so in Südafrika auch über die Pandemie. Da hat man nie was drüber gehört, aber die sind richtig hart getroffen. Da ist offenbar komplett durchseucht, also wirklich alle. Und deswegen könnte es halt auch sein. Ja, keine Ahnung. Thorsten hat letztens noch 10 Minuten irgendwie ein Interview gegeben beim Heute-Journal, glaube ich, wo er sagte, es ist halt immer noch zu früh zu sagen, ob es wirklich milder ist, aber die Chance besteht halt. Aber er sagte halt auch ganz deutlich, in Südafrika als Referenzwert für uns zu nehmen, auch eine deutlich jüngere Bevölkerung, by the way. Ne? Und wir haben ja immer noch so viele Ungeimpfte über 60, irgendwie 1,5 Millionen oder so, das ist ziemlich viel, dass das halt Probleme geben könnte. Aber
im Prinzip ist es ja das, was wir uns wünschen, beziehungsweise was auch immer mal so am Ende des Horizonts angedeutet wird. Eine Variante, die quasi eine sowas wie Delta ablöst, die dann zwar vielleicht ansteckender ist, aber die halt diese schweren Krankheitsverläufe nicht mehr hat, was dadurch führt, dass man sich wirklich durchseuchen lassen kann, ohne. Genau, das ist
ja. Das wäre halt der Traum eigentlich.
Genau, das wäre eigentlich unser, wie zu sagen, auch, also die Hoffnung ist ja auch bei, ich habe jetzt so viel gelesen, irgendwie auch von einer Expertin aus der Schweiz oder so, die sagt, das könnte unsere Ausstiegswelle sein, ne? Also theoretisch, ja, genau. Ne? Aber man ist viel zu früh.
Wenn Omikron wirklich milder wäre oder so milde, dass also irgendwie, das sind wirklich extreme Zahlen in Südafrika. Aber wie gesagt, das kann man halt so schwer werten. Das muss man halt einfach bedenken. Die sind alle infiziert gewesen schon. Und aber die haben irgendwie eine Sterblichkeit von 0,053% nur in der Omikron-Welle bisher. Das ist halt schon sehr wenig, ne? 0,053% im Vergleich zu den normalen ungefähr 1%, die wir hatten immer. Oder 0,8. Das ist schon ein großer Unterschied, ne? Also, wenn das halt so wäre, wäre es halt sehr gut. Und bei dem Thorsten-Interview übrigens im Heute-Journal hat er auch gesagt, mein Kritikpunkt war ja öfters hier bei den Schulklassen und so, wie lange soll das gehen? Für immer? Das habe ich ja meistens gesagt. Und er sagt halt auch, die Angst ist halt nicht richtig. Also, es kann sein, dass wir auch den nächsten Winter noch Corona haben und Maßnahmen machen müssen und boostern müssen und Co. Aber er sagte, dass wahrscheinlich spätestens in allerspätestens in 3 Jahren das Ganze so endemisch ist, dass es wirklich nur noch eine Erkältungsgrippe ist. Dass das einfach normal ist. Sobald die Bevölkerung durchgeseucht ist und das Virus sich noch ein paar Mal mutiert hat, into schneller, aber milder, dass es dann halt einfach vorbei ist, ne? Und dann ist alles wieder normal. Also maximal 3 Jahre, sagt Thorsten. Und das hat er wirklich genau so gesagt. Also er sagte, allerspätestens 3 Jahre ist es vorbei.
Okay.
Nur 3 Jahre? Hervorragend.
Na gut, aber wenn es dann wirklich nur noch so eine Erkältungs-leichte Grippewelle ist,
dann ja. Das hat Thorsten genauso im Heute-Journal gesagt. Ja, okay. Also ich dramatisiere da auch nichts oder so. Das hat er wirklich genauso gesagt. Er sagte, man muss keine Angst haben, dass das dauerhaft bleibt. Also es bleibt dauerhaft, aber es ist dann irgendwann kein Risiko mehr, weil die Grippe, die Influenza sich genauso eingependelt hat und andere Viren offenbar.
Das ist doch ein guter Schlusswort.
Dass sich das nicht nochmal mutiert, oder? Mich wundert es immer, dass es nicht einmal richtig deadly mutiert. Also.
Oh, den Teufel nicht an die Wand, ey.
Nee, ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber mich wundert, dass es nie richtig passiert oder dass es offenbar nicht so passiert. Mit der Grippe könnte man das ja auch. Ich meine, es gibt schlimmere Grippewellen und weniger schlimme, aber ist ja nie so richtig schlimm, ne?
Ja, das weiß ich zufällig, weil ich hätte das mal von einem Biologielehrer nämlich das auch mal gefragt, warum es nicht einfach mal eine Grippe gibt, die uns alle umbringt, wenn die doch sowieso mutiert. Und der hatte einfach gesagt, ja, ist auch ganz einfach zu beantworten. Stell dir mal vor, ein Virus, da gab es noch kein Corona, würde mutieren, dass es jetzt plötzlich sehr viel tödlicher wird. Ja, wenn der Virus aber alle seine Hosts, also alle seine Wirte tötet, gibt es niemanden, der den Virus weitertragen kann und der Virus stirbt aus.
Ja, ja, klar, das ist Common Knowledge. Also, ne, umso tödlicher ein Virus ist, das ist klar, das ist mir klar, umso tödlicher ein Virus ist und vor allem umso schneller es tötet, deswegen ist Ebola relativ schnell unter Kontrolle bekommen worden, genau, und genau. SARS auch, weil die Hosts sind einfach alle gestorben, aber relativ schnell. Aber bei Corona ist das ja nicht so, weil du diese Inkubationszeit hast.
Richtig.
Und dann könntest du ja denken, hey, was ist denn, wenn es ein hoch ansteckendes und sehr tödliches Virus gibt? Ich meine, das ist ja ruckzuck durchgespreadet, ne, theoretisch. Und dass es sowas nie gibt, ich finde das interessant.
Du meinst, es wäre schlecht, wenn man im Labor Corona mit Ebola kombiniert?
Ja, wär nicht so gut, glaube ich.
Oh. Dann lassen wir das lieber, ne? Ich habe heute noch drüber nachgedacht. Heute Abend, nach dem Abendbrot, werde ich einfach mal ein bisschen mit Viren experimentieren. Aber wenn ihr das so sagt, dann lasse ich das mal lieber.
Dann baust du wieder die Biowaffen zusammen. Steve, das sollst du doch nicht mehr tun.
Ja, ja, ja.
Wir haben letzte Woche Nein gesagt.
Okay, dann lasse ich das, wenn ihr das so sagt. Gut, ihr Lieben, wir sind bei über anderthalb Stunden. Von daher, ich muss es ja schnell online stellen. Von daher machen wir mal Schluss für heute. Es war sehr nett, mit euch zu klönen, wie wir hier im Norden sagen.
Ein ganz kurzer Tipp noch für dich. Ja. Wenn du nochmal Animes testen willst, Netflix hat jetzt Demon Slayer.
Oh, oh, oh. Und wie heißt das? Das, was bei Jupiter's Ascending da in demselben Universum spielt.
Hör nicht auf Meris, der redet nur Müll. Guck dir mal
die Slayer. Ich fand Jupiter's Ascending noch gut.
Ach so.
Richtig? Übrigens, ich habe Lost in Space zu Ende geguckt, die dritte Staffel, und war mit dem Ende sehr zufrieden. Ich weiß, dass viele das nicht mochten, aber die mochten und bisher noch nicht reingeguckt haben, schaut euch die dritte Staffel an, ist ein schönes Ende. Gut,
wo Ende? Legacy. Und die Serie heißt Super Crooks.
Alles klar, Maris, das danke.
Ist im gleichen Universum mit Praetorian und wie sie nicht alle heißen.
Gut.
Ihr Lieben. Die Serie, die du so toll findest.
Ja, ja.
Weißt du noch, auf Netflix, die Superhelden-Serie, Anti-Helden?
Ja. Übrigens, die Eintracht schießt gerade Leverkusen aus dem Stadion.
Hab ich gesehen. Gratulation. Ihr Lieben, ganz kurz, nächste Woche ist Jörg Langer bei uns zu Gast. Das alte Gaming-Urgestein. Wir werden ihn natürlich fragen, wie er Cyberpunk irgendwie die Höchstnote geben konnte. Aber ja, das ist immer sehr schön, irgendwie mit ihm zu klönen, weil er auch mal so viel zu erzählen hat. Das wird also nächste Woche wieder ein Highlight-Podcast. Auf jeden Fall nächste Woche Herrenspielzimmer ist Pflicht mit Jörg Langer. Nur mal so als kleine Vorschau. Ansonsten habt eine schöne Woche. Irgendwie lasst euch nicht ärgern. Bald haben wir ja Weihnachtsferien oder Urlaub oder einfach Weihnachten. Und wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Danke Maris, dass er hier so kurzfristig eingesprungen ist. Danke Clays. Viel Spaß beim Football gucken und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann.
Ciao, ciao.